Wir sind nicht alle aufgetakelte, vergnügungssüchtige Sexbesessene. Viele von uns sind verbitterte, verbohrte Kulturpessimisten, die sich noch an die gute alte Zeit erinnern, als Unterhaltung noch etwas Anständiges und Harmloses war.
Hallo und herzlich willkommen zum einzigen und ältesten Qualitätspodcast in Deutschland, den Kulturpessimisten. Ich bin der Christopher und ich begrüße bei mir im Podcaststudio meinen Qualitätsmitpodcaster, den Erik. Hallo.
Hallo.
Ja, wir haben mal wieder eine Oldschool-Folge für euch vorbereitet. Wir haben jetzt schon bis vor Weihnachten keine wirklich reguläre Folge gehabt. Und
fast 2 Monaten.
Ja. Und dafür haben wir heute wirklich sehr klassische Themen der Kulturpessimisten. Aber wir fangen an mit einem Serienupdate. Das ist ja unsere Kategorie, wo wir so ein bisschen immer euch auf dem Laufenden halten, welche Serien anlaufen, welche Serien jetzt weitergehen und was ja so planungstechnisch bei den Serien passiert, die wir ja verfolgen als Kulturpessimisten und auch immer wieder thematisch erwähnen. Und da gab es eine Meldung, dass die ARD, um genau zu sein, 1 Festival, also einer dieser Spartenkanäle, sich die Matt Smith Staffeln von Doctor Who eingekauft hat. Und die Folgen werden dann zur besten Sendezeit sogar gesendet. Ab dem 29. Februar geht es los. Da kommt ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen die 5. Staffel. Und ab dem 16. März geht es dann jeweils mittwochs wieder um 20.15 Uhr mit der 6. bis 8. Staffel weiter und dann in Einzelfolgen. Also dass man dann jede Woche eine Folge Doctor Who hat und dann ja so tun kann, als wären die Staffeln nicht schon ein paar Jahre alt, sondern aktuell. Das ist jetzt auch in deutscher Übersetzung, also mit der deutschen Synchro, obwohl ich die gerade bei der Doctor Who-Ära nicht so schlimm finde, beziehungsweise ich habe da jetzt nichts Schlechtes drüber gehört, also kann man auch machen. Und es wird da wahrscheinlich auch nur Leute ansprechen, also Leute, die jetzt darauf Wert legen, dass Doctor Who im Original zu schauen, die haben das schon vor 2-3 Jahren gemacht und Leute, denen das egal ist, die können das dann auch bei 1 Festival sehr gut schauen. Also ja, wenn ihr, um jetzt mal unsere Leute anzusprechen, die eine Quotenbox haben, die so ein kleines Kästchen bei sich zu Hause stehen haben, um die Quoten aufzuzeichnen, schaltet mal da doch ein, um der ARD zu zeigen, dass Dr. Ho auch Quote ziehen kann in Deutschland. Weil das ist ja immer so ein trauriges Kapitel der deutschen Fernsehgeschichte. Vor ein paar Jahren hat es ProSieben mal versucht, damals auch unter David Tennant. Und da gingen die Quoten wirklich in den Keller. Das lag wahrscheinlich auch in der Sendezeit. Und wenn es 1 Festival sagt, wir zeigen um 20.15 Uhr Doctor Who, und da kommen gute Quoten raus, vielleicht entscheiden sie sich auch mal irgendwie neue Staffeln einzukaufen. Ich nehme an, das ist so ein Testballon oder die waren gerade günstig und ja, kann man der ARD mal zeigen, dass wir Doctor Who gut finden als deutsche Fernsehzuschauer.
Ja, das finde ich auch generell erstmal begrüßenswert, überhaupt Doctor Who in deutschem Free-TV wieder zu haben. Das mag mir sehr gut gefallen. Auch mal wieder ein paar mehr Leute vielleicht, die die Serie noch nicht kennen, abzuholen. Und dafür eignet sich die Tennant-Staffel schon sehr gut damit einzusteigen.
Du meinst die Matt Smith-Staffel?
Achso, genau, die Matt Smith-Staffel, genau. Das ist ja quasi neuer Doktor, neuer Companion, da geht ja alles nochmal.
Ja, und neuer Showrunner.
Ein bisschen mit mehr Erklärung los.
Genau, das würde ich auch sagen. Also gerade die 5. Staffel eignet sich sehr gut, wenn man sagt, man möchte sehr schnell auf den aktuellen Stand bei Doctor Who kommen, dann kann man die ersten 4 Staffeln überspringen und ist dann bei der 5. Staffel so weit mit eingegliedert, dass man, also man muss schon ein bisschen, manchmal werden alte Themen aufgearbeitet, also gerade Daleks oder Cybermen werden jetzt nicht nochmal ganz neu eingeführt, wie es in der 1. Staffel war. Oder in der 2. Staffel des Reboots. Aber man hat dann doch schon eine Ahnung, was Doctor Who ist. Und wenn man dann Feuer gefangen hat, kann man auch nochmal Staffel 1 bis 4 schauen. Das kann man sehr gut machen. Ja, das war unser Serienupdate zu Doctor Who auf 1 Festival. Und wir kommen jetzt zu einer Kategorie, die wir sehr lieb gewonnen haben, den Klassikern der Filmgeschichte. Und wie bei jedem Klassiker der Filmgeschichte hat auch hier der Lars wieder einen Einspieler für uns aufgenommen. Und den werden wir mal abspielen. Musik
Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal und täglich grüßt das Murmeltier.
Genau, das ist der Wunschfilm vom Erik für dieses Jahr. Und ich würde mal zu Anfang sagen, Erik, warum hast du diesen Film für den Februar gewählt?
Ja, weil er wunderbar in die Zeit passt halt mit. Ist ja quasi 2. Februar spielt das ganze Jahr und ja, es ist einfach so ein wunderbarer Film, den wollte ich mal besprochen haben.
Genau. Ich werde jetzt eine kleine Zusammenfassung des Inhalts geben, um euch mal so ein bisschen auf Laufenden zu bringen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle schon den Film als Hausaufgabe sozusagen gesehen habt, aber wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat oder vom Nachbarn abgeschrieben hat, dem gebe ich mal eine kurze Übersicht. Also ganz grundlegend geht es in dem Film um den Wettermann Phil, der in einem Fernsehsender in Philadelphia, Philadelphia arbeitet. Und das vierte Jahr in Folge den Groundhog Day in Punxsutawney, Pennsylvania covern muss, also darüber berichten muss. Und er geht dort mit seiner Producerin und dem Kameramann, fahren sie dorthin und er hat keinen Bock. Er ist etwas eitel, etwas egozentrisch und ja, möchte eigentlich auch von diesem Fernsehsender weg. Er fühlt sich da ein bisschen klein gehalten und sieht sich zu Größerem bestimmt und muss dann über diesen Groundhog Day berichten und dann wollen sie abends wieder wegfahren, aber dann kommt ein Blizzard und sie müssen noch eine weitere Nacht in Punxsutawney verbringen. Und am nächsten Morgen stellt Phil fest, dass es wieder der 2. Februar ist, also Groundhog Day. Und da beginnt halt dieses Spiel, dass er den 2. Februar immer wieder durchleben muss, immer wieder den gleichen Tag und das in verschiedenen Versionen macht. Zuerst hat er so eine Art, es gibt keinen Morgen-Attitüde, also er trinkt viel, er raucht viel, er isst viel, rast mit seinem Auto durch die Stadt und macht halt alles das, was man halt sonst nicht machen würde. Dann versucht er, dadurch, dass er an vorhergehenden Tagen ganz viele Informationen über bestimmte Frauen erhält, die dann in den nächsten Tagen ins Bett zu bringen, wo er sagt, ich kenne dich doch, wir waren gemeinsam auf der Schule. Und das klappt dann auch ganz gut. Und dann merkt man halt schon, er hat irgendwie Gefühle für seine Producerin und will die, will sie rumkriegen, wenn man das so sagen kann. Und braucht halt ganz viele Anläufe und er schafft es nie, weil er irgendwas immer vergeigt und versucht halt, sich alles zu merken. Sie mag keine weiße Schokolade, sie mag irgendwie keinen Schokoladenfatsch. Also versucht er so eine Art perfektes Date hinzukriegen, ohne die üblichen Fettnäpfchen, die man halt sonst hat beim ersten Anlauf. Das klappt halt nie und dann kommt er halt in so eine Art leere Depression, wo er sagt, also wenn ich jetzt hier nie wieder rauskomme, dann begehe ich halt Selbstmord, klappt auch nicht, immer wenn er stirbt, wacht er am nächsten Morgen wieder auf. Und am Schluss legt er dann seine Egozentrie und seine Selbstsucht ab und fängt halt an, alle Leute zu retten. Also er weiß dann, um die Zeit fällt ein Kind vom Baum und die Zeit verschluckt sich ein Mann und er muss mit dem Heimlich-Manöver gerettet werden. Er lernt Klavier spielen, spielt dann auf dem Fest für alle Leute. Und als er dann das alles geschafft hat, als er alle gerettet hat und ein guter Mensch sozusagen geworden ist, hört es wieder auf. Er hat dann auch seine Producerin verzaubert. Sie haben dann sind an die Beziehung gegangen und als er dann alles perfekt gehabt hat, wacht er dann wieder am 3. Februar auf und der Fluch ist gelöst und sie beschließen dann nach Punxsutawney zu ziehen. Und so endet der Film.
Ja.
Erik, warum ist das denn für dich so ein guter Film oder warum ist es ein Klassiker der Filmgeschichte für dich?
Also für mich ist es vor allen Dingen ein Klassiker der Bill Murray-Geschichte. Also Bill Murray finde ich generell schon mal einen sehr guten Schauspieler. Da sehe ich das auch ein bisschen anders als der Explikator zum Beispiel, der da ja in seiner Einfolge sehr, sehr kritisch auch war. Also ich finde den Mann toll und ja, das ist halt für mich sein bester Film, den er da gemacht hat. Und es ist so wunderbar erzählt, er ist so sarkastisch, dieser Phil heißt er. Ja, genau, Phil Connor oder wie er heißt.
Ja.
und ja, er lernt halt dann auch viel während der Geschichte. Was mir für den Einstieg erstmal faszinierend an dem Film vorkommt, ist, das würde man, glaube ich, auch heute nicht mehr so erzählen, dass überhaupt nicht erklärt wird, warum denn das Ganze ist, warum er den ganzen Tag wieder und wieder erlebt. Da würde heutzutage, denke ich mal, irgendeine hanebüchene Erklärung drum geschustert werden müssen.
Ja, das habe ich beim Sehen des Films auch gedacht, dass wenn das 2016 geremaked wird, Groundhog Day, was ja leider in der aktuellen Filmbranche nicht so unüblich ist oder nicht so unwahrscheinlich wäre, dann würde da irgendwie eine Geschichte noch drum gestrickt, warum das passiert. Und das, finde ich, macht die Einzigartigkeit dieses Filmes aus, dass überhaupt nicht auf die Mystik dahinter eingegangen wird. Dieser Zeitloop ist nur ein Mittel, ein Werkzeug, um diese Geschichte zu erzählen, aber spielt in sich keine Rolle. Und das finde ich so schön, dass da keine Erklärung dafür gegeben wird, sondern man sich nur auf die Person in diesem Zeitloop konzentrieren kann.
Ja, und wie sie wächst und wie sie lernt und wie sie so langsam mit der Situation umgeht. Das ist schon sehr gut gemacht. Also von der Anlage her ist es ja auch so ein bisschen in einigen Stücken ähnlich zu Die Geister, die ich rief, zum Beispiel. Da haben wir ja auch so, und da spielt er ja auch so ein Medientyp, der eigentlich, ja, da ist es ein bisschen mehr aufs Geld fixiert und sowas und auf Ruhm und, ja, aber ist eigentlich trotzdem so ein Arschtyp, der dann von den Geistern der Weihnacht halt heimgesucht wird, und hier muss er halt wieder immer und immer wieder denselben Tag durchleben und dann, um dann seine Lehren zu ziehen.
Ja. Ist der Film ist nach Ghostbusters entstanden, was ja also eine der großen Durchbrüche für ihn war. Also mit Ghostbusters, dafür kennt man halt Bill Murray. Weißt du, wer der Regisseur von Groundhog Day war?
Habe ich jetzt nicht geguckt.
Harold Ramis. Den kennt man als Dr. Egan Spengler aus den Ghostbusters und ist auch, ja, Lebensfreund, oder also war Zeit seines Lebens, ist ja leider schon gestorben, ein Freund von Bill Murray. Und ich glaube, der Film ist auch so einzigartig deswegen geworden, weil die beiden sich schon so gut gekannt haben und so gut verstanden haben, eben durch ihre Arbeit bei Ghostbusters.
Ja, das kann sein. Ja, das kann gut sein.
Ja.
Wie hast du den Film gesehen? OV, Englisch, Deutsch?
Natürlich OV. Ich habe mal ganz kurz in die Synchro reingehört, weil ich gesehen habe, dass die Synchro von Andreas Elsholz gemacht wurde. Also die Stimme von Bill Murray. Und da kann ich mal eine Anekdote erzählen. Ich habe ganz früher gedacht, also als ich noch keine Ahnung von Filmen hatte, dass Tom Hanks und Bill Murray die gleiche Person sind. Ja, ich glaube, Tom Hanks hat mal in so einer Komödie mitgespielt, wo er Polizist ist und sein Partner so eine Bulldogge. Und irgendwie sahen sie sich.
Meinst halt, du mein Partner mit der kalten Schnauze?
Ja. Und irgendwie sahen die sich halt ein bisschen ähnlich damals, als ich noch jung und unerfahren war. Und ich glaube, das wird auch dadurch verstärkt, dass Andreas Elsholz sowohl Bill Murray synchronisiert als auch Tom Hanks. Und ich habe halt früher gedacht, dass Tom Hanks in Groundhog Day mitspielt oder die Hauptrolle spielt.
Mhm.
Weil das ist auch so ein Film, den, ja, einer der wenigen Filme, über die meine Mutter spricht. Meine Mutter hat sehr wenig mit Filmen zu tun, aber Groundhog Day kennt sie, weil meine Tante, die nach Amerika gezogen ist, auch in Pennsylvania wohnt und gar nicht so weit weg von Punxsutawney. Und als sie mal besucht hat, also als sie noch jünger war, als sie noch nicht geboren war, dann waren sie, glaube ich, auch mal in Punxsutawney. Vielleicht sogar am Groundhog Day. Auf jeden Fall kennt sie dieses Punxsutawney Groundhog Day Geschichte. Und deswegen kenne ich auch diesen Film schon ganz lange.
Ja, bei uns gehörte das auch immer so zum Fernsehritual mit dazu. Also schon seit Kindheitsbeinen an kenne ich den Film. Der wurde, glaube ich, auch, ja, vor einiger Zeit immer zu der Februarzeit halt auch dann im Free TV ausgestrahlt. Ist heute, glaube ich, nicht mehr so.
Ja, auf ProSieben wird da manchmal noch ausgestrahlt. Also so ein typischer ProSieben-Film.
Ja. Ich habe mir jetzt nochmal die Woche nochmal mit der Synchro angeguckt und die finde ich auch gut gemacht. Also
ja.
Der kommt noch aus einer Zeit, wo man sich noch Mühe für die Synchros gegeben hat.
Ob die Qualität der Synchros generell nachgelassen hat, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber ich sag schon, also das war schon eine gute Synchro. Und das sind ja auch Schauspieler, also Chris Elliott, den kennt man vielleicht, also ich kannte den aus How I Met Your Mother. Da hatte den Vater von Lily gespielt. Und ja, ich fand gerade diese...
Ach so, das ist der Kameramann, oder?
Ja, genau. Ich fand, um so ein bisschen kleine Kritik an dem Film zu üben, ich fand seine Figur doch etwas fehl am Platz. Also er war immer so der ganz komische und der ganz lustige. Und der Film ist ja nicht so... Es ist ja schon eine Komödie, aber nicht so brüllend komisch, sondern eher so schmunzelnd und charmant.
Ja, und der ist nicht so plattlustig.
Genau, da finde ich, dass die Figur von, also wie heißt der Kameramann, Larry, dass der ein bisschen rausfällt.
Ja, macht er auch, finde ich aber irgendwie nicht so schlimm. Also,
ja.
Wenn du jetzt anguckst, dass das ja die Medienbranche ist, da sind ja schon ein paar verrücktere Vögel mit drin. Das kann ja schon durchaus sein.
Ja.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass die den einfach als Comic Relief noch mit reingenommen haben, damit die Kinder auch mal was zu lachen haben.
Ja. Und ich finde, dass Bill Murray in diesem Film schon dieses Traurige auch hat. Also ich habe jetzt neulich The Life Aquatic with Steven Zissou von Wes Anderson gesehen. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Also Wes Anderson ist ja auch so ein Regisseur, der sehr gerne mit Bill Murray arbeitet. Und in The Life Aquatic spielt er einen Unterwasser-Dokumentarfilmer, der auch so ein bisschen arrogant ist, aber was halt dieses typische Feature von Bill Murray ist, dass er so der traurige Clown ist, also dass er eine sehr melancholische Rolle hat, aber doch lustig ist. Und immer so ein bisschen zynisch auch. Also ja, also dieses Zynische, das ist schon ein Markenzeichen von Bill Murray. Also das beste Zitat aus diesem Film ist, do you go to the Groundhog Dinner tonight? Und er sagt dann, now I had Groundhog for lunch. Das ist so trocken von Bill Murray abgeliefert und auch so, ja, so nonchalant, dass ab dem Zeitpunkt habe ich wieder, als ich den Film gestern Abend gesehen habe, habe ich so gedacht, ja, das ist Bill Murray und das ist, was diesen Film so toll macht. Also dass Bill Murray, der kann einfach traurig irgendwie in der Ecke stehen und einen Witz reißen, so heißt es. Und man weiß nicht, ob man lachen soll oder ihn in den Arm nehmen soll. Also das ist halt diese Mischung, die Bill Murray ausmacht. Also kann ich immer nur von schwärmen.
Ja, das ist ziemlich toll. Mir sind bei der Synchro wieder ein paar kleine Fehlerchen aufgefallen. Zum Beispiel gucken Sie ja einmal hier Jeopardy. Und das ist ja so angelegt, dass man die Frage finden muss für die Antwort.
Ja.
Und in der Synchro fragt er dann halt, im Original fragt er, sagt er dann halt immer, what is the finger oder so.
Ja, genau.
Und, ja. Und auf Deutsch sagt er dann immer, das Wort ist das und das. Also, das ist ein bisschen daneben übersetzt.
Ja, aber ich glaube, das ist auch, weil zu dem Zeitpunkt die Deutschen wahrscheinlich noch nicht wussten, was oder nicht genau mit den Spielregeln von Jeopardy vertraut waren. Oder? Gab's Jeopardy im deutschen Fernsehen?
Ich dachte, es gab's ohne Abwandlung von Jeopardy auch im deutschen Fernsehen.
Okay. Ja, dann ist vielleicht nur schlechte Synchro. Ich habe mich nochmal wie immer ein bisschen mit dem Hintergrund dieses Filmes beschäftigt. Und der komplette Film spielt gar nicht in Punxsutawney, sondern in Woodstock, Illinois, in dem historischen Stadtkern von Woodstock. Weil die einzige Aussage, die man dazu findet, ist, dass die Macher des Films einfach gedacht haben, der Ort passt besser. Und ich finde im Film, der Ort hat schon was sehr Uriges, sowas, was uramerikanisches, also so eine Kleinstadt, die halt schon irgendwie damals zur Gründerzeit gegründet wurde und halt immer so ein bisschen gewachsen ist, aber nie wirklich groß wurde. Also hat schon was typisches amerikanische Kleinstadt, finde ich.
Ja.
Und ja.
Und dann halt noch dieser Hinterwäldler-Charme, der irgendwie immer da oben ist. Also wie heißt der Staat gleich, wo das ist?
Pennsylvania.
Ja, auch Fargo und sowas.
Nee. Das ist ganz anders. Pennsylvania ist ja noch so ein bisschen, also ganz grob so hinter New York, könnte man sagen. Also da kommt ja erst New Jersey und dann ist halt Pennsylvania. Und das ist aber noch nicht so richtig home. Fargo spielt ja in North Dakota. Und das ist ja schon wesentlich nördlicher. Und das ist mehr so, ja, stößt so ein bisschen in den mittleren Westen, ist halt so ein bisschen ländlich, aber und nicht wirklich warm, aber auch nicht wirklich kalt. Also schneit halt schon viel, so, ja, ist halt so ein bisschen, vom Klima her wie New York.
Da kann ich noch eine lustige Anekdote erzählen von unserem Englischlehrer, der sagt uns immer, also wenn ihr mal nach den USA fliegt, also guckt euch halt Florida oder sowas an, Westküste, Ostküste, aber ja, der mittlere Westen, das ist langweilig, das braucht ihr euch gar nicht anzugucken.
Also ich war ja da schon ein paar Mal meine Tante besuchen und ich sag mal so, dort ist halt richtig das ländliche Amerika. Also wenn man mal wissen will, wieso, also jetzt außerhalb, also man kennt die großen Sachen, San Francisco, New York, Florida, wo die USA halt schön ist. Aber wenn man mal sehen will, wie so ganz normales Amerika aussieht, dann sollte man schon Richtung Pennsylvania, Ohio. Ohio ist natürlich auch sehr interessant wegen den Amish People, die ja dort wohnen, die sollte man auch mal besucht haben in ihren Supermärkten. Das ist immer sehr, sehr nett, weil die auch so ein sehr komisches Deutsch noch sprechen. Und ich finde es dort immer, es ist halt nicht aufregend. Das ist halt, also ich glaube, als einfacher Tourist ist es dort halt weniger spannender, wenn man halt Leute kennt und irgendwie da Leute hat, die sich da beheimatet sind, dann ist das schon interessant. Das ist halt so typisches Amerika. Also das ist, wie ich Amerika kennengelernt habe in meinen wenigen Besuchen und fand ich das immer sehr charmant eigentlich. Aber dein Englischlehrer hat schon recht, wenn man mal so wirklich touristisch, wenn man sagt, okay, das ist jetzt mir mein einer Amerika-Urlaub, den ich mir in 10 Jahren leisten kann, dann sollte man schon irgendwie, ja, ich würd eher Washington vor New York bevorzugen, weil Washington doch noch etwas unaufgeregter ist und weil es dort mehr Sachen zu sehen gibt, museumstechnisch. Aber Kinder, ja, da hat er schon recht, wenn man wirklich nur touristisch unterwegs sein will, dann sollte man die Ecke meiden.
Und dieses Groundhog-Ding gibt's also wirklich. Das ist jetzt nichts, was der Film sich ausgedacht hat.
Nein, das wird wirklich jedes Jahr
in den USA abgefeiert.
Das gibt's wirklich. Ich hole mir gerade nochmal den Artikel Groundhog Day. Das ist eine Tradition, die schon sehr lange gibt und das sieht da auch wirklich aus. Ich habe mal ein Foto für die Wikipedia und das ist halt, die haben halt diesen Gobbler's Knob. Also diesen Bau von Phil wirklich sehr 1:1 nachgebaut und da stehen auch die alten Herren mit ihren Hüten oder mit ihren Zylindern und lesen halt aus dieser Schriftrolle vor. Also das haben sie schon sehr genau rekreiert, aber ich glaube die Trefferwahrscheinlichkeit von Phil ist glaube ich um die 38%.
Okay. Und wie ist das nochmal gemeint? Wenn er seinen Schatten sieht, gibt es 6 Wochen mehr Winter?
Genau, wenn er seinen Schatten sieht, gibt es 6 Wochen. Also es wird dann so ein bisschen inszeniert. Also ich glaube, jeder, der da mitmacht, weiß, dass es eigentlich völliger Schwachsinn ist und nur noch Tradition. Hat man ja in dem Film gesehen. Also der Vorsteher redet halt mit Phil und Phil verrät ihm dann, ob er seinen Schatten gesehen hat. Und dann sagt er halt, dann liest er halt diese traditionelle Schriftrolle vor und sagt, okay, 6 Wochen Winter. 6 Wochen Winter, genau. 6 Wochen Winter noch, genau. Und da kommen halt wirklich ganz viele Leute. Also da steht laut Wikipedia, Punxsutawney hat 5000 Leute und an Groundhog Day verdoppelt sich mal die Einwohnerzahl von Punxsutawney.
Ja.
Ich finde es auch schön, man erkennt noch, dass es in Woodstock gedreht ist, weil es gibt eine Szene, wo man im Hintergrund ein Geschäft sieht, wo drauf steht Woodstock Jewelry. Fand ich sehr lustig, wenn man das weiß, dann erkennt man das dort auch, dass das nicht in Punxsutawney gedreht wurde. Und in Punxsutawney ist auch dieser God Bless Knob, also im Film sieht es ja so aus, als wäre das irgendwie ein Stadtpark mitten in der im Ort, wo Phils Bau ist. Und in der Realität ist dieser God Bless Knob irgendwie 2 Meilen außerhalb von der Stadt. Also das ist wirklich da mitten auf dem Acker.
Mhm.
Und ich glaube, deswegen haben sie sich einfach für Woodstock entschieden, weil man dort diese ganze Stadt in den Film inkorporieren kann.
Ja. Sehr interessant.
Ja. Was wollen wir? Also, was ich noch entdeckt habe, ich habe mir auch mal so die Kritiken durchgelesen. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte, dass Dessen Ho von der Washington Post hat damals eine Review für die Zeitung geschrieben und hat gesagt, der Film ist zwar gut, aber er wird niemals in den nationalen Filmschatz der Library of Congress aufgenommen. Also jedes Jahr wählt die Library of Congress Filme aus, die halt zum nationalen Filmschatz der USA gehören. Und dann wird halt dieser Film quasi archiviert. Und wird also zum Nationalgut der USA aufgenommen. Und er hat gesagt, okay, der Film ist nicht gut, oder hat es halt so als Metapher genommen. Er wird jetzt halt nie irgendwie besondere Ehre erfahren. Aber 2006 wurde dann tatsächlich Groundhog Day in den Filmschatz der USA aufgenommen.
Ja.
Das fand ich eine sehr schöne Ironie der Geschichte. Und dieser Filmschatz ist an sich auch noch sehr interessant, denn die Geschichte ist ja, dass beim ersten, also die haben dann mit 1989 angefangen und einer der ersten Filme, der aufgenommen werden sollte oder aufgenommen wird, war Star Wars Episode 4, Eine neue Hoffnung. Und der ist ja bis heute noch nicht dort archiviert. Weißt du warum?
Weil es die Originalkopien nicht mehr gibt, oder?
Die gibt es schon noch, aber LucasArts hat sich geweigert, die der Library of Congress zur Verfügung zu stellen. Also um da archiviert zu werden, braucht man halt einen Archivprint und das muss der sein, der auch so im Kino war. Also es muss die Kinofassung des Filmes archiviert werden, kein Director's Cut oder sowas. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt schon Special Editions.
Ja, wegen diesen Specialized Versions. Ach so, ja genau, das, was Tim erklärt hat.
Genau. Und und deswegen ist bis heute, LucasArts hat dann gesagt, okay, könnt ihr hier diese Special Edition archivieren, aber die Library of Congress hat gesagt, nein, wir brauchen die Originalfassung von 1973, soweit ich mich erinnere. Und ja, deswegen ist bis heute zwar offiziell aufgenommen in die Liste des National Film Preservation Board, aber nie wirklich archiviert worden. Und der letzte Aufnahme, was hier bei der IMDb ist von 2014. Und da sind ein paar sehr interessante Filme dabei. Zum Beispiel The Big Lebowski, Ferris macht Blau, was haben wir noch? Genau, Der Soldat James Ryan, was ich sehr zügig finde für so einen Film, weil die meisten Filme sind etwas älter. Und Charlie und die Schokoladenfabrik, der erste Film von 1971. Und das finde ich ein sehr interessantes Projekt, also dass da wirklich die Library of Congress die Filme archiviert und denen so einen hohen Stellenwert zukommen lässt.
Ja, das finde ich auch, das zeigt nochmal, wie Filme mit dem Alter zum Teil nochmal eine andere Bedeutung kriegen oder ja einen anderen Impact. Wie zum Beispiel halt der Big Lebowski, den es ja jetzt schon länger gibt eigentlich, aber der halt mit der Zeit auch nochmal mehr an Kultstatus gewonnen hat.
Ja. Da bist du sogar ganz auf einer Linie mit Roger Ebert, so spricht man dann aus. Das ist dieser berühmte Filmkritiker gewesen. Und der hat Groundhog Day erst so eine mittelmäßige Bewertung gegeben, aber hat dann also nochmal irgendwann eine Liste mit den 100 besten Filmen des 20. Jahrhunderts, ich weiß nicht ganz genau, für irgendwas hat er da nochmal Groundhog Day sich nochmal mit dem kritisch auseinandergesetzt. Und er hat dann gesagt, er hätte den Film damals unterschätzt und nach mehrmaligem Schauen hat er doch dann die Vorzüge von Groundhog Day gesehen Und das finde ich auch interessant, dass so ein berühmter Filmkritiker wie Roger Ebert auch zeigt, dass man seine Meinung nochmal ändern kann und dass auch Filme erst nach mehrmaligem Schauen ihre richtige Wirkung entfalten kann. Und ich finde, gerade Groundhog Day, da der Charme entwickelt sich erst, wenn man wirklich den Film sehr aufmerksam und mit sehr viel, Pathos oder mit sehr viel Fokus schaut.
Ja, dadurch, dass der Tag auch so oft in dem Film wieder und wieder gezeigt wird, entdeckt man auch jeden Tag, jedes Mal, wenn man schaut, wieder was Neues.
Ja.
Sehr schön.
Genau. Das soll es dann auch gewesen sein für den Filmklassiker im Februar, beziehungsweise den Filmklassiker auch für den März.
Für den Filmklassiker halt.
Genau, wir wollen, das können wir hier gerade an dieser Stelle nochmal ankündigen, wir wollen auch den Filmklassiker ein eigenes Format zukommen lassen. Und deswegen werden die Filmklassiker ab sofort quasi als eigener Podcast veröffentlicht. Das läuft dann so, dass es dann einen Podcast gibt, der heißt Kulturpessimisten Filmklassiker. Da kommen wie gewohnt jetzt erstmal erst in 2 Monaten, aber dann, wenn wir wieder normal arbeiten, wenn das Abitur von Erik vorbei ist, wie gewohnt monatlich die Filmklassiker, und es wird alles so weiterlaufen, aber halt als eigener Podcast. Das wird dann auch nochmal alles verlinkt und vertwittert, damit ihr dann auch die entsprechenden Feeds findet.
Da sind wir dann auch etwas freier mit vielleicht Gästen oder kann man auch mal etwas gewagtere Projekte angehen. Und das kennen wir ja auch schon aus dem Fernsehen quasi, dass in gewissen Shows Rubriken entwickelt werden und die dann irgendwann ausziehen, wenn sie groß genug sind.
Genau. Und nächstes gibt es dann Kulturpessimisten das Duell um die Welt.
Nein.
Okay. Wir kommen jetzt zu einer Kategorie, die wir sehr lieb gewonnen haben, den Klassikern der Filmgeschichte. Und wie bei jedem Klassiker der Filmgeschichte hat auch hier der Lars wieder einen Einspieler für uns aufgenommen. Und den werden wir mal abspielen.
Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal und täglich grüßt das Murmeltier.
Genau, das ist der Wunschfilm vom Erik für dieses Jahr. Und ich würde mal zu Anfang sagen, Erik, warum hast du diesen Film für den Februar gewählt?
Ja, weil er wunderbar in die Zeit passt halt mit. Ist ja quasi 2. Februar, spielt das ganze Jahr und ja, es ist einfach so ein wunderbarer Film, den wollte ich mal besprochen haben.
Genau. Ich werde jetzt eine kleine Zusammenfassung des Inhalts geben, um euch mal so ein bisschen auf Laufenden zu bringen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle schon den Film als Hausaufgabe sozusagen gesehen habt, aber wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat oder vom Nachbarn abgeschrieben hat, dem gebe ich mal eine kurze Übersicht. Also, ganz grundlegend geht es in dem Film um den Wettermann Phil, der in einem Fernsehsender in Philadelphia arbeitet und das vierte Jahr in Folge den Groundhog Day in Punxsutawney, Pennsylvania covern muss, also darüber berichten muss, und er geht dort mit seiner Producerin und dem Kameramann, fahren sie dorthin und er hat keinen Bock, er ist etwas eitel, etwas egozentrisch und möchte eigentlich auch von diesem Fernsehsender weg, er fühlt sich da ein bisschen klein gehalten und sieht sich zu Größerem bestimmt und muss dann über diesen Groundhog Day berichten und dann wollen sie abends wieder wegfahren, aber dann kommt ein Blizzard. Und sie müssen noch eine weitere Nacht in Punxsutawney verbringen. Und am nächsten Morgen stellt Phil fest, dass es wieder der 2. Februar ist, also Groundhog Day. Und da beginnt halt dieses Spiel, dass er den 2. Februar immer wieder durchleben muss, immer wieder den gleichen Tag und ja, das in verschiedenen Versionen macht. Zuerst hat er so eine Art, es gibt keine Morgenattitüde, also er trinkt viel, er raucht viel, er isst viel, rast mit seinem Auto durch die Stadt und macht halt alles das, was man halt sonst nicht machen würde. Dann versucht er, dadurch, dass er an vorhergehenden Tagen ganz viele Informationen über bestimmte Frauen erhält, ja, die dann in den nächsten Tagen ins Bett zu bringen, wo er sagt, ah, ich kenne dich doch, wir waren gemeinsam auf der Schule. Und das klappt dann auch ganz gut. Und dann merkt man halt schon, er hat irgendwie Gefühle für seine Producerin und will die, ja, will sie rumkriegen, wenn man das so sagen kann. Und ja, braucht halt ganz viele Anläufe und er schafft es nie, weil er irgendwas immer vergeigt und versucht halt, sich alles zu merken. Sie mag keine weiße Schokolade, sie mag irgendwie keinen Schokoladenfatsch. Also versucht er so eine Art perfektes Date hinzukriegen, ohne die üblichen Fettnäpfchen, die man halt sonst hat beim ersten Anlauf. Und ja, das klappt halt nie. Und dann kommt er halt in so eine, ja, so eine Art leere Depression, wo er sagt, also wenn ich jetzt hier nie wieder rauskomme, dann begehe ich halt Selbstmord. Klappt auch nicht. Immer wenn er stirbt, wacht er am nächsten Morgen wieder auf. Und ja, am Schluss legt er dann seine Egozentrie und seine Selbstsucht ab und fängt halt an, alle Leute zu retten. Also er weiß dann, um die Zeit fällt ein Kind vom Baum und die Zeit verschluckt sich ein Mann und er muss mit dem Heimlich-Manöver gerettet werden. Er lernt Klavier spielen, spielt dann auf dem Fest für alle Leute. Und als er dann das alles geschafft hat, als er alle gerettet hat und ja, ein guter Mensch sozusagen geworden ist, ja, hört es wieder auf. Er hat dann auch seine Producerin ja, verzaubert. Sie haben dann, sind dann eine Beziehung gegangen und als er dann alles perfekt gehabt hat, wacht er dann wieder am 3. Februar auf und der Zauber, der Fluch ist gelöst und sie beschließen dann nach Paxatoni zu ziehen. Und so endet der Film.
Ja.
Erik, warum ist das denn für dich so ein guter Film oder warum ist es ein Klassiker der Filmgeschichte für dich?
Also für mich ist es vor allen Dingen ein Klassiker der Bill Murray-Geschichte. Also Bill Murray finde ich generell schon mal einen sehr guten Schauspieler. Da sehe ich das auch ein bisschen anders als der Explikator zum Beispiel, der da ja in seiner Einfolge sehr, sehr kritisch auch war. Also ich finde den Mann toll und ja, das ist halt für mich sein bester Film, den er da gemacht hat. Und es ist so wunderbar erzählt, er ist so sarkastisch, dieser Phil heißt er. Ja, genau, Phil Connor oder wie er heißt.
Ja.
Und ja, er lernt halt dann auch viel während der Geschichte. Was mir für den Einstieg erstmal faszinierend an dem Film vorkommt, ist, das würde man, glaube ich, auch heute nicht mehr so erzählen, dass überhaupt nicht erklärt wird, warum denn das Ganze ist, warum er den ganzen Tag wieder und wieder erlebt. Da würde heutzutage, denke ich mal, irgendeine hanebüchene Erklärung drum geschustert werden müssen.
Ja, das habe ich beim Sehen des Films auch gedacht, dass wenn das 2016 geremaked wird, Groundhog Day, was ja leider in der aktuellen Filmbranche nicht so unüblich ist oder nicht so unwahrscheinlich wäre, dann würde da irgendwie eine Geschichte noch drum gestrickt, warum das passiert. Und das, finde ich, macht die Einzigartigkeit dieses Filmes aus, dass überhaupt nicht auf die Mystik dahinter eingegangen wird. Dieser Zeitloop ist nur ein Mittel, ein Werkzeug, um diese Geschichte zu erzählen, aber spielt in sich keine Rolle. Und das finde ich so schön, dass da keine Erklärung dafür gegeben wird, sondern man sich nur auf die Person in diesem Zeitloop konzentrieren kann.
Ja, und wie sie wächst und wie sie lernt und wie sie so langsam mit der Situation umgeht. Das ist schon sehr gut gemacht. Also von der Anlage her ist es ja auch so ein bisschen in einigen Stücken ähnlich zu Die Geister, die ich rief, zum Beispiel. Da haben wir ja auch so, da spielt er ja auch so ein Medientyp, der eigentlich, ja, da ist es ein bisschen mehr aufs Geld fixiert und sowas und auf Ruhm und, ja, aber er ist eigentlich trotzdem so ein Arschtyp, der dann von den Geistern der Weihnacht halt heimgesucht wird und hier muss er halt wieder immer und immer wieder denselben Tag durchleben und dann, um dann seine Lehren zu ziehen.
Ja, Der Film ist nach Ghostbusters entstanden, was ja also eine der großen Durchbrüche für ihn war. Also mit Ghostbusters, dafür kennt man halt Bill Murray. Weißt du, wer der Regisseur von Groundhog Day war?
Habe ich jetzt nicht geguckt.
Harold Ramis. Den kennt man als Dr. Egan Spengler aus den Ghostbusters und ist auch ja Lebensfreund oder also war Zeit seines Lebens, ist ja leider schon gestorben. Ein Freund von Bill Murray. Und ich glaube, der Film ist auch so einzigartig deswegen geworden, weil die beiden sich schon so gut gekannt haben und so gut verstanden haben, eben durch ihre Arbeit bei Ghostbusters.
Ja, das kann sein. Ja, das kann gut sein.
Ja.
Wie hast du den Film gesehen? OV, Englisch, Deutsch?
Natürlich OV. Ich habe mal ganz kurz in die Synchro reingehört, weil ich gesehen habe, dass die Synchro von Andreas Elsholz gemacht wurde. Also die Stimme von Bill Murray. Und da kann ich mal eine Anekdote erzählen. Ich habe ganz früher gedacht, also als ich noch keine Ahnung von Filmen hatte, dass Tom Hanks und Bill Murray die gleiche Person sind. Ich glaube, Tom Hanks hat mal in so einer Komödie mitgespielt, wo er Polizist ist und sein Partner so eine Bulldogge. Und irgendwie sahen sie sich
halt... Meinst du meinen Partner mit der kalten Schnauze?
Ja. Und irgendwie sahen die sich halt ein bisschen ähnlich damals, als ich noch jung und unerfahren war. Und ich glaube, das wird auch dadurch verstärkt, dass Andreas Elsholz sowohl Bill Murray synchronisiert als auch Tom Hanks. Und ich habe halt früher gedacht, dass Tom Hanks in Groundhog Day mitspielt oder die Hauptrolle spielt.
Mhm.
Weil das ist auch so ein Film, den... Ja, eine der wenigen Filme, über die meine Mutter spricht. Meine Mutter hat sehr wenig mit Filmen zu tun, aber Groundhog Day kennt sie, weil meine Tante, die nach Amerika gezogen ist, auch in Pennsylvania wohnt und gar nicht so weit weg von Punxsutawney. Und als sie mal besucht hat, also als sie noch jünger war, als sie noch nicht geboren war, dann waren sie, glaube ich, auch mal in Punxsutawney. Vielleicht sogar am Groundhog Day. Auf jeden Fall kennt sie dieses Punxsutawney Groundhog Day Geschichte. Und deswegen kenne ich auch diesen Film schon ganz lange.
Ja, bei uns gehörte das auch immer so zum Fernsehritual mit dazu. Also schon seit Kindheitsbeinen an kenne ich den Film. Der wurde, glaube ich, auch vor einiger Zeit immer zu der Februarzeit halt auch dann im Free TV ausgestrahlt. Ist heute, glaube ich, nicht mehr so.
Ja, auf ProSieben wird da manchmal noch ausgestrahlt. Also so ein typischer ProSieben-Film.
Ja. Ich habe mir jetzt nochmal die Woche nochmal mit der Synchro angeguckt und die finde ich auch gut gemacht. Also
ja.
Der kommt noch aus einer Zeit, wo man sich noch Mühe für die Synchros gegeben hat.
Ob die Qualität der Synchros generell nachgelassen hat, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber ich sag schon, also das war schon eine gute Synchro. Und das sind ja auch Schauspieler, also Chris Elliott, den kennt man vielleicht, also ich kannte den aus How I Met Your Mother. Da hatte den Vater von Lily gespielt. Und ja, ich fand...
Ach so, das ist der Kameramann, oder?
Ja, genau. Ich fand, um so ein bisschen kleine Kritik an dem Film zu üben, ich fand seine Figur doch etwas fehl am Platz. Also er war immer so der ganz komische und der ganz lustige. Und der Film ist ja nicht so, es ist ja schon eine Komödie, aber nicht so brüllend komisch, sondern eher so schmunzelnd und charmant.
Ja, der ist nicht so plattlustig.
Genau, da finde ich, dass die Figur von, also wie heißt der Kameramann, Larry, dass der ein bisschen rausfällt.
Ja, macht er auch, finde ich aber irgendwie nicht so schlimm. Also,
ja.
Wenn du jetzt anguckst, dass das eher die Medienbranche ist, da sind ja schon ein paar verrücktere Vögel mit drin. Das kann ja schon durchaus sein.
Ja.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass die den einfach als Comic Relief noch mit reingenommen haben, damit die Kinder auch mal was zu lachen haben.
Ja. Und ich finde, dass Bill Murray in diesem Film schon dieses Traurige auch hat. Also ich habe jetzt neulich The Life Aquatic with Stephen Sisu von Wes Anderson gesehen. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Also Wes Anderson ist ja auch so ein Regisseur, der sehr gerne mit Bill Murray arbeitet. Und in The Life Aquatic spielt er einen Unterwasser-Dokumentarfilmer, der auch so ein bisschen arrogant ist, aber was halt dieses typische Feature von Bill Murray ist, dass er so der traurige Clown ist, also dass er eine sehr melancholische Rolle hat, aber doch lustig ist. Und immer so ein bisschen zynisch auch. Also ja, also dieses Zynische, das ist schon ein Markenzeichen von Bill Murray. Also das beste Zitat aus diesem Film ist, do you go to the Groundhog Dinner tonight? Und er sagt dann, now I had Groundhog for lunch. Das ist so trocken von Bill Murray abgeliefert und auch so nonchalant, dass ab dem Zeitpunkt habe ich wieder, als ich den Film gestern Abend gesehen habe, habe ich so gedacht, ja, das ist Bill Murray und das ist, was diesen Film so toll macht. Also dass Bill Murray, der kann einfach traurig irgendwie in der Ecke stehen und einen Witz reißen, so heißt es. Und man weiß nicht, ob man lachen soll oder ihn in den Arm nehmen soll. Also das ist halt diese Mischung, die Bill Murray ausmacht. Also kann ich immer nur von schwärmen.
Ja, das ist ziemlich toll. Mir sind bei der Synchro wieder ein paar kleine Fehlerchen aufgefallen. Zum Beispiel gucken Sie ja einmal hier Jeopardy. Und das ist ja so angelegt, dass man die Frage finden muss für die Antwort.
Ja.
Und in der Synchro fragt der dann halt, im Original fragt der, sagt er dann halt immer, what is, und what is the finger oder sowas.
Ja, genau.
Und, ja. Und auf Deutsch sagt er dann immer, das Wort ist das und das. Also, das ist ein bisschen daneben übersetzt.
Ja, aber ich glaube, das ist auch, weil, zu dem Zeitpunkt die Deutschen wahrscheinlich noch nicht wussten, was oder nicht genau mit den Spielregeln von Jeopardy vertraut waren. Oder? Gab's Jeopardy im deutschen Fernsehen?
Ich dachte, es gab's ohne Abwandlung von Jeopardy auch im deutschen Fernsehen.
Okay. Ja, dann ist vielleicht nur schlechte Synchro. Ich habe mich nochmal wie immer ein bisschen mit der Hintergrund dieses Filmes beschäftigt. Und der komplette Film spielt gar nicht in Punxsutawney, sondern in Woodstock, Illinois. In dem historischen Stadtkern von Woodstock, weil die einzige Aussage, die man dazu findet, ist, dass die Macher des Films einfach gedacht haben, der Ort passt besser. Und ich finde im Film, der Ort hat schon was sehr Uriges, sowas, was Uramerikanisches, also so eine Kleinstadt, die halt schon irgendwie damals zur Gründerzeit gegründet wurde und halt immer so ein bisschen gewachsen ist, aber nie wirklich groß wurde. Also hat schon was typisches amerikanische Kleinstadt, finde ich.
Ja.
Und
ja. Und dann halt noch dieser Hinterwäldler-Charme, der irgendwie immer da oben ist. Also, wie heißt der Staat gleich, wo das ist?
Pennsylvania.
Das spielt ja auch Fargo und sowas.
Nee, das ist ganz anders. Pennsylvania ist ja noch so ein bisschen, ganz grob so hinter New York, könnte man sagen. Also, da kommt ja erst New Jersey und dann ist halt Pennsylvania. Und das ist aber noch nicht so richtig home. Fargo spielt ja in North Dakota. Und das ist ja schon wesentlich nördlicher. Und das ist mehr so, ja, stößt so ein bisschen in den mittleren Westen, ist halt so ein bisschen ländlich, aber und nicht wirklich warm, aber auch nicht wirklich kalt. Also schneit halt schon viel, so, ja, ist halt so ein bisschen, vom Klima her wie New York.
Da kann ich noch eine lustige Anekdote erzählen von unserem Englischlehrer. Der hat uns immer, also wenn ihr mal nach den USA fliegt, also guckt euch halt Florida oder sowas an, Westküste, Ostküste, aber ja, der mittlere Westen, das ist langweilig. Das braucht ihr euch gar nicht anzugucken.
Also ich war ja da schon ein paar Mal meine Tante besuchen und ich sag mal so, dort ist halt richtig das ländliche Amerika. Also wenn man mal wissen will, wieso, also jetzt außer, also man kennt die großen Sachen, San Francisco, New York, Florida, wo die USA halt schön ist. Aber wenn man mal sehen will, wie so ganz normales Amerika aussieht, dann sollte man schon Richtung Pennsylvania, Ohio. Ohio ist natürlich auch sehr interessant wegen den Amish People. die ja dort wohnen, die sollte man auch mal besucht haben in ihren Supermärkten. Das ist immer sehr, sehr nett, weil die auch so ein sehr komisches Deutsch noch sprechen. Und ich finde es dort immer, es ist halt nicht aufregend. Das ist halt, also ich glaube, als einfacher Tourist ist es dort halt weniger spannender, wenn man halt Leute kennt und irgendwie da Leute hat, die sich da beheimatet sind, dann ist das schon interessant. Das ist halt so typisches Amerika. Also das ist, wie ich Amerika kennengelernt habe in meinen wenigen Besuchen, und ja, fand ich das immer sehr charmant eigentlich. Aber dein Englischlehrer hat schon recht, wenn man mal so wirklich touristisch, wenn man sagt, okay, das ist jetzt mir mein einer Amerika-Urlaub, den ich mir in 10 Jahren leisten kann, dann sollte man schon irgendwie, ja, ich würd eher Washington vor New York bevorzugen, weil Washington doch noch etwas unaufgeregter ist und weil es dort mehr Sachen zu sehen gibt, museumstechnisch. Aber Kinder, ja, da hat er schon recht, wenn man wirklich nur touristisch unterwegs sein will, dann sollte man die Ecke meiden.
Und dieses Groundhog-Ding gibt's also wirklich? Das ist jetzt nichts, was der Film sich ausgedacht hat?
Nein,
das wird wirklich jedes Jahr in den USA abgefeiert.
Das gibt's wirklich. Warte, ich hole mir gerade nochmal den Artikel Groundhog Day. Das ist eine Tradition, die es schon sehr lange gibt. Und das sieht da auch wirklich aus. Ich habe mal ein Foto von der Wikipedia, und das ist halt, die haben halt diesen Gobbler's Knob, also diesen Bau von Phil, wirklich sehr 1:1 nachgebaut, und da stehen auch die alten Herren mit ihren Hüten oder mit ihren Zylindern und lesen halt aus dieser Schriftrolle vor. Also das haben sie schon sehr genau rekreiert, aber ich glaube, die Trefferwahrscheinlichkeit von Phil ist, glaube ich, um die 38%.
Okay. Und wie ist das nochmal gemeint? Wenn er seinen Schatten sieht, gibt es 6 Wochen mehr Winter?
Genau, wenn er seinen Schatten sieht, gibt es 6 Wochen. Also es wird dann so ein bisschen inszeniert. Also ich glaube, jeder, der da mitmacht, weiß, dass es eigentlich völliger Schwachsinn ist und nur noch Tradition. Hat man in dem Film gesehen. Also der Vorsteher redet halt mit Phil, und Phil verrät ihm dann, ob er seinen Schatten gesehen hat. Und dann sagt er halt, ja, dann liest er halt diese traditionelle Schriftrolle vor und sagt, okay, 6 Wochen Winter. 6 Wochen Winter, genau. 6 Wochen Winter noch, genau. Und da kommen halt wirklich ganz viele Leute. Also da steht laut Wikipedia, Punxsutawney hat 5000 Leute, und an Groundhog Day verdoppelt sich mal die Einwohnerzahl von Punxsutawney.
Ja.
Ich finde es auch schön, man erkennt noch, dass es in Woodstock gedreht ist, weil es gibt eine Szene, wo man im Hintergrund ein Geschäft sieht, wo drauf steht Woodstock Jewelry. Fand ich sehr lustig, wenn man das weiß, dann erkennt man das dort auch, dass das nicht in Punxsutawney gedreht wurde. Und in Punxsutawney ist auch dieser Gobbler's Knob, also im Film sieht es ja so aus, als wäre das irgendwie ein Stadtpark mitten im Ort, wo Phils Bau ist. Und in der Realität ist dieser Gobbler's Knob irgendwie 2 Meilen außerhalb von der Stadt. Also das ist wirklich da mitten auf dem Acker. Und ich glaube, deswegen haben sie sich einfach für Woodstock entschieden, weil man dort diese ganze Stadt in den Film inkorporieren kann.
Ja. Sehr interessant.
Ja. Was wollen wir, also was ich noch entdeckt habe, ich habe mir auch mal so die Kritiken durchgelesen, und es gibt eine sehr schöne Geschichte, dass Dessen Ho von der Washington Post hat damals eine Review für die Zeitung geschrieben und hat gesagt, der Film ist zwar gut, aber er wird niemals in den nationalen Filmschatz der Library of Congress aufgenommen. Also jedes Jahr wählt die Library of Congress Filme aus, die halt zum nationalen Filmschatz der USA gehören, und dann wird halt dieser Film quasi archiviert und wird also zum Nationalgut der USA aufgenommen. Und er hat gesagt, okay, der Film ist nicht gut, oder hat es halt so als Metapher genommen, er wird jetzt halt nie irgendwie besondere Ehre erfahren, aber 2006 wurde dann tatsächlich Groundhog Day in den Filmschatz der USA aufgenommen.
Ja.
Das fand ich eine sehr schöne Ironie der Geschichte. Und dieser Filmschatz ist an sich auch noch sehr interessant, denn die Geschichte ist ja, dass dass beim ersten, also die haben dann mit 1989 angefangen und einer der ersten Filme, der aufgenommen werden sollte oder aufgenommen wird, war Star Wars Episode 4, Eine neue Hoffnung. Und der ist ja bis heute noch nicht dort archiviert. Weißt du warum?
Weil es die Originalkopien nicht mehr gibt, oder?
Die gibt es schon noch, aber LucasArts hat sich geweigert, die der Library of Congress zur Verfügung zu stellen. Also um da archiviert zu werden, braucht man halt einen Archivprint und das muss der sein, der auch so im Kino war. Also es muss die Kinofassung des Filmes archiviert werden, kein Director's Cut oder sowas. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt schon Special Editions.
Ja, wegen diesen Specialized Versions. Ach so, ja genau, das, was Tim erklärt hat.
Genau. Und deswegen ist bis heute, LucasArts hat dann gesagt, okay, könnt ihr hier diese Special Edition archivieren, aber die Library of Congress hat gesagt, nein, wir brauchen die Originalfassung von 1973, soweit ich mich erinnere. Und ja, deswegen ist bis heute zwar offiziell aufgenommen in die Liste des National Film Preservation Board, aber nie wirklich archiviert worden. Und was dieses, der letzte Aufnahme, was hier bei der IMDb ist von 2014. Und da sind ein paar sehr interessante Filme dabei. Zum Beispiel The Big Lebowski, Ferris macht Blau, was haben wir noch? Genau, Der Soldat James Ryan, was ich sehr zügig finde für so einen Film, weil die meisten Filme sind etwas älter. Genau, und Charlie und die Schokoladenfabrik, der erste Film von 1971. Und das finde ich ein sehr interessantes Projekt, also dass da wirklich die Library of Congress die Filme archiviert und denen so einen hohen Stellenwert zukommen lässt.
Ja, das finde ich auch, das zeigt nochmal, wie Filme mit dem Altern zum Teil nochmal eine andere Bedeutung kriegen oder ja einen anderen Impact. Wie zum Beispiel halt der Big Lebowski, den es ja jetzt schon länger gibt eigentlich, aber der halt mit der Zeit auch noch mal mehr an Kultstatus gewonnen hat.
Ja. Da bist du sogar ganz auf einer Linie mit Roger Ebert, so spricht man dann aus. Das ist dieser berühmte Filmkritiker gewesen. Und der hat Groundhog Day eher so eine mittelmäßige Bewertung gegeben. Aber hat dann also nochmal irgendwann eine Liste mit den 100 besten Filmen des 20. Jahrhunderts, ich weiß nicht ganz genau, für irgendwas hat er da nochmal Groundhog Day sich nochmal mit dem kritisch auseinandergesetzt. Und er hat dann gesagt, er hätte den Film damals unterschätzt und nach mehrmaligem Schauen hat er doch dann die Vorzüge von Groundhog Day gesehen. Und das finde ich auch interessant, dass so ein berühmter Filmkritiker wie Roger Ebert auch zeigt, dass man seine Meinung nochmal ändern kann und dass auch Filme erst nach mehrmaligem Schauen ihre richtige Wirkung entfalten kann. Und ich finde, gerade Groundhog Day, da der Charme entwickelt sich erst, wenn man wirklich den Film sehr aufmerksam und mit sehr viel Pathos oder mit sehr viel Fokus schaut.
Ja, dadurch, dass der Tag auch so oft in dem Film wieder und wieder gezeigt wird, entdeckt man auch jeden Tag, jedes Mal, wenn man schaut, wieder was Neues.
Ja.
Ja, sehr schön.
Genau. Das soll es dann auch gewesen sein für den Filmklassiker im Februar, beziehungsweise den Filmklassiker auch für den März.
Für den Filmklassiker halt.
Genau, wir wollen, das können wir hier gerade an dieser Stelle nochmal ankündigen, wir wollen auch den Filmklassiker ein eigenes Format zukommen lassen. Und deswegen werden die Filmklassiker ab sofort quasi als eigener Podcast veröffentlicht. Das läuft dann so, dass es dann einen Podcast gibt, der heißt Kulturpessimisten Filmklassiker. Da kommen wie gewohnt jetzt erst in 2 Monaten, aber dann, wenn wir wieder normal arbeiten, wenn das Abitur von Erik vorbei ist, wie gewohnt monatlich die Filmklassiker und es wird alles so weiterlaufen, aber halt als eigener Podcast. Das wird dann auch nochmal alles verlinkt und vertwittert, damit ihr dann auch die entsprechenden Feeds findet.
Da sind wir dann auch etwas freier mit vielleicht Gästen oder kann man auch mal etwas gewagtere Projekte angehen. Und das kennen wir ja auch schon aus dem Fernsehen quasi, dass in gewissen Shows Rubriken entwickelt werden und die dann irgendwann ausziehen, wenn sie groß genug sind.
Genau. Und nächstes gibt dann Kulturpessimisten das Duell um die Welt.
Nein.
Okay. Das war's zu Groundhog Day. Kommen wir zu einem etwas traurigen Thema. In den Anfang des Jahres sind sehr viele tolle Menschen von uns gegangen. Noch 2015 ist Lemmy Kilmister von Motorhead gestorben. Dann Anfang 2016 David Bowie. Und über den wir jetzt reden wollen, der ist am 14. Januar 2016 gestorben. Und es handelt sich dabei um Alan Rickman.
Nur kurz, das stimmt ja wieder perfekt mit Sebis Theorie überein, mit der Dreier-Theorie. Das finde ich ganz.
Dass immer drei berühmte Leute hintereinander sterben.
Ja, dass die auch wieder jetzt bestätigt ist.
Ja, ich glaube, das hat sowas mit selektiver Wahrnehmung zu tun. Also ich glaube, man kann immer drei Leute finden, die hintereinander sterben, aber da muss man halt auch die Definition von berühmt irgendwie immer anders fassen. Aber ist eine interessante Theorie. Kann man mal weiterverfolgen.
Ja.
Alan Rickman sollte unsere Generation, also Erik und mir, wahrscheinlich hauptsächlich das erste Mal bei Harry Potter als Severus Snape aufgefallen sein. Damals ja, habe ich mich nicht so mit Filmen beschäftigt. Ich kannte halt Severus Snape und irgendwann mal habe ich den Namen erfahren. Aber ich habe lange gebraucht, bis ich die Verbindung gemacht habe, dass Alan Rickman auch so Rollen gespielt hat wie Hans Gruber in Die Hard, was ich auch schon gesehen hatte. Aber wenn man Severus Snape und Hans Gruber nebeneinander stellt, dann sehen die sich ja nicht so ähnlich. Und dann habe ich erst die Verbindung nicht gemacht und erst Jahre später habe ich dann festgestellt, dass das der gleiche Schauspieler ist. Ja, und das ist so ein urbritischer Schauspieler, könnte man sagen. Also der hatte wirklich eine sehr klassische Schauspielerkarriere. Seine Eltern kommen aus Irland und Wales. Also er schon hat eine lange britische Familiengeschichte und hat erstmal Grafikdesign studiert und hatte dann sogar ein Grafikdesign-Studio namens Graffiti, wo er 3 Jahre lang mit Studienkollegen ja ein Grafikdesign-Studio betrieben hat, ziemlich erfolgreich sogar, weil nach seiner eigenen Aussage Drama School wasn't considered the sensible thing to do at 18. Also er war da schon sehr britisch unterwegs und gesagt, also ich kann jetzt hier nicht mit 18 in die Schauspielschule gehen, das ist ja brotlose Kunst. Aber nach 3 Jahren hat er sich dann entschieden, gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie, und hat sich dann an der Royal Academy of Dramatic Art beworben und hat dann auch dort seinen Abschluss gemacht und war dann sehr, sehr lange erstmal Theaterschauspieler. Und hat dann halt also die ganzen klassischen Schauspielkarriere, er war dann Shakespeare Theater Company, wo auch Ian McKellen oder Patrick Stewart sind, und hat dann halt sehr viele Theaterstücke gespielt. Und seine erste große Filmrolle war tatsächlich in Die Hard. Also das war wirklich eine der ersten Filmrollen, die er gemacht hat, und war dann gleich sofort durch diese bekannt geworden. Genau. Ja, das ist die erste Filmrolle, die hier gelistet ist, Die Hard 1988. Dann die nächste Filmrolle, für die man ihn vielleicht kennt, ist in Robin Hood, Prince of Thieves, wo er den Sheriff of Nottingham gespielt hat. Das ist die Robin Hood-Verfilmung mit Kevin Costner als Robin Hood. Und was war der dann? Genau, Galaxy Quest 1999 als Alexander Dane. Und dann Harry Potter. Was ich jetzt neulich noch gesehen habe, war Dogma. Das ist dieser Kevin Smith-Film darüber, dass dass das zu Engel den Himmel zerstören will, ist eine ziemlich krude Geschichte, und dort spielt er Metatron die Stimme Gottes. Und dort hat
den habe ich auch gesehen.
Genau, dort hat er auch eine sehr sehr Alan Rickman typische Rolle, so ein bisschen wie nennt man das, misanthropische Charakter, der so ein bisschen sehr wenig arrogant ist und so ein bisschen sarkastisch. Also ein bisschen Severus Snape ein paar Stufen zurückgestellt.
Ja, Severus Snape in, ja, nicht ganz so ambivalent, könnte man sagen. Ja. Also hier bei dem kommt man ja nie ins Zweifeln, auf welcher Seite er denn jetzt steht.
Ja, er war auch bei Hitchhiker's Guide to the Galaxy vertreten. Dort hat er Marvin the Paranoid Android gesprochen. Den Film kannte ich auch, aber ich wusste nicht, dass es Alan Rickman war. Also es ist ein sehr talentierter Schauspieler gewesen, der natürlich für diese Bösewicht-Rollen getypecastet wurde, aber mit Galaxy Quest oder auch Metatron auch andere Rollen hatte, die nicht unbedingt der Bösewicht waren. Aber natürlich Sheriff von Nottingham, Hans Gruber, Severus Snape sind natürlich drei Bösewichte, die halt definierend sind für Filmbösewichte an sich. War auch in einigen Listen, also immer wenn es darum geht, beste Filmbösewichte, dann ist da Hans Gruber immer ganz mit dabei. Ich glaube irgendwie bei einer Liste auf Platz 47. Ja, also
ist... Obwohl ich finde, dass er den Snape wirklich so perfekt gespielt hat, dass man nie wirklich greifen kann, auf welcher Seite steht denn der Typ jetzt. Ist er denn jetzt wirklich gut oder ist er nicht doch böse? Aber ja, dann fällt es immer mal in dem einen Film wieder eher mehr in die Richtung aus, aber dann im nächsten Film ist das komplett wieder revidiert und dann denkt man, dass er doch der Gute ist.
Naja, so war die Rolle ja auch angelegt. Und er hat ja, glaube ich, auch nur die Rolle deswegen angenommen, weil er ja erst als Bösewicht rüberkam, aber wenn man sich halt mit den Harry Potter Büchern oder mit der Geschichte auskennt, dann weiß man ja, dass Severus Snape nicht unbedingt der Bösewicht ist, ohne da etwas spoilern zu wollen.
Und ich glaube auch, dass, also wie das Buch ausgeht, also wie die ganze Geschichte ausgeht, als sie Harry Potter den ersten Band verfilmt haben, war ja, glaube ich, erst bis zum vierten oder sowas überhaupt geschrieben, aber J.K. Rowling hat halt irgendwie den Schauspielern schon gesagt, wo es zum Ende hin, also zum Band 7 hingeht und was dann am Ende so ist und wie sie das entsprechend zu spielen haben. Da gab es ja auch viel Kommunikation zwischen ihr und den und der Regie und sowas.
Ja. Ja, also ich glaube schon, dass Alan Rickman dann auch die Figur des Severus Snape mitgeprägt hat, weil der hat dem so seinen Stempel aufgedrückt und ich glaube, dass J.K. Rowling sich da auch ein bisschen inspirieren lassen hat an dem, wie Alan Rickman ihn gespielt hat.
Ja, das kann natürlich auch noch sein.
Ja, er ist dann an Bauchspeicheldüsenkrebs gestorben, Pancreatic Cancer im Englischen. Der gleiche Krebs, an dem auch Steve Jobs dann gestorben ist, ist ein sehr aggressiver Form von Krebs. Also das ist wirklich intensiv, diese Form. Und man kann es schlecht sagen, zum Glück, aber es ist eine Art von Krebs, die sehr schnell geht. Also dass wenn man das bekommt, dann ist die Todeswahrscheinlichkeit sehr hoch, aber man leidet auch, glaube ich, nicht sehr lange, obwohl Krebs nie eine tolle Erfahrung ist. Also es ist immer schlimm. Er hat es ja auch vor vielen, also außer seiner engsten Familienkreis, geheim gehalten. Also bis zu seinem Todestag wusste man nicht, dass er an Krebs erkrankt ist. Also war damit sehr zurückhaltend. Und ich finde, das ist halt der, also neben, ich wollte gerade sagen, neben Captain Picard, neben Patrick Stewart, einer der britischen Schauspieler, den ich je kenne. Also es gibt ja dieses GIF, mit diesem Table Flip. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, Table Flip sagt mir was.
Genau, wo er erst irgendwie so einen Tee trinkt und dann einfach den ganzen Tee umschmeißt und das alles sehr schön in Zeitlupe gefilmt und das einfach so sehr, sehr typisch Alan Rickman. Also er kann sehr distinguiert spielen, aber er hat auch so die Kraft in sich, auch Energie drüber zu bringen. Also das ist wunderbar. Einer der besten Schauspieler, die wir je hatten.
Obwohl es da noch einige britische Schauspieler gibt. Zum Beispiel
natürlich
Morgan Freeman. Ach nee, nicht Morgan Freeman. Na, wie heißt der? Der Hobbit und sowas gespielt hat.
Morgan Freeman hat nicht im Hobbit mitgespielt.
Nee, weil...
Ian McKellen meinst du? Und Morgan Freeman ist auch kein Brite. Du meinst Ian McKellen.
Nein, ich meine nicht Ian McKellen. Ich meine den, der den Hobbit gespielt hat und den,
Martin
der...
Martin Freeman.
Ach ja, genau, Martin Freeman. Der ist für mich auch so ein typischer Brite.
Ja, den mag ich ja nicht mehr so. Aber das hat mehr mit seiner Person zu tun. Schauspielerisch ist ja. Er natürlich auch brillant. Obwohl er auch so ein bisschen in letzter Zeit so eine Rolle verfallen ist. Aber ja, über den wollen wir jetzt auch gar nicht reden, sondern über Alan Rickman.
Ja.
War lange Zeit, oder ja, war Zeit seines Lebens Anhänger der Labour Party. Rickman hat gesagt, er wurde mit der Mitgliedskarte der Labour Party schon geboren. Also ja, hatte einen sehr festen politischen Standpunkt, aber ich glaube, er ist auch nie wirklich groß damit hausieren gegangen. Es war halt so seine Einstellung. Ich glaube, Labour Party ist sowas wie SPD, ich kenne mich damit nicht aus. Klingt so danach. Also so ein als wäre jemand lebenslang SPD-Mitglied gewesen. Also so kann man sich das vielleicht vorstellen. Er hatte eine große Liebe, oder also es war bei Schauspielern selten, dass sie irgendwie eine lange Beziehung haben. Aber er war, genau, mit 19 traf er die 18 Jahre alte Rima Horton und ja, war mit der bis zu seinem Tod zusammen. Also sie haben von 1977 bis 2016 zusammengelebt und haben erst 2012 heimlich geheiratet. Also war seine langjährige Freundin, aber wirklich die einzige große Liebe von Alan Rickman, was ich schon sehr romantisch finde, dass er halt mit ihr ja fast sein ganzes Leben lang zusammen war und auch nie irgendwie groß sich von ihr getrennt hat. Das fand ich sehr schön.
Ja.
Es wurde dann auch nach seinem Tod auf der Plattform 9¾, es gibt ja dieses, da haben sie irgendwie in der King's Cross Station in London dann halt so eine Art Plattform aufgebaut, wo dann halt so ein halber Kofferwagen da an der Wand steckt. Das kennst du wahrscheinlich auch, oder Bilder davon.
Ja.
Und da haben dann Fans irgendwie Blumen niedergelegt und so ein kleines Denkmal für ihn aufgebaut. Und hier sieht man auch in der Wikipedia sehr viele Schauspieler, die sich einfach dazu geäußert haben. Das ist ja jetzt weniger interessant. Aber ja, es ist jetzt halt, es kommen halt die Schauspieler, sterben halt Leute, die oder berühmte Persönlichkeiten, die man auch irgendwie kannte und auch eine Verbindung zu hatte.
Ja, die Einschläge kommen näher.
Ja.
Das war ja bisher eher so, dass die Leute gestorben sind, mit denen eher meine Eltern sowas am Hut hatten, aber jetzt kommen schon so langsam ja die Einschläge näher.
Mhm, ja. Einen Oscar, glaube ich, hat Alan Rickman je einen Oscar gewonnen? Academy Awards? Nein, ich glaube nicht, aber dafür werden andere Leute bald einen Oscar bekommen und damit leiten wir zu unserem Oscar-Bootcamp über.
Goldene Moderationsbrücke.
Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, dann wäre das die perfekte Überleitung gewesen, aber ist ja egal. Genau, die Oscar-Nominationen wurden bekannt gegeben und das ist eigentlich das Interessantere daran. Wer dann schlussendlich bekommt, ist ja für mich oder ist generell wurscht. Aber welcher nominiert wurde, das ist immer so eine gute Übersicht, was so im, ja, würde man sagen, Mainstream-Kino gerade, was man sich anschauen sollte. Also so gerade Best Picture-Nomination, das sind immer die Filme, die man gut schauen kann und immer Spaß bei haben kann. Und wir gehen die Filme mal durch, damit ihr vorbereitet seid auf die Oscars und genau wisst, was jetzt hier Phase ist und wer für was nominiert ist, damit ihr bei der Oscar-Nacht dann glänzen könnt und gleich sagen könnt, den habe ich, da weiß ich alles drüber und vielleicht auch bei den Tippspielen dann abräumen könnt, wenn ihr auf unsere Empfehlungen vertraut. Es gibt von der, von The Oscars eine schöne Übersichtsseite, die sehr schön gestaltet ist. Und da fangen wir jetzt einfach mal an mit Best Picture. Da sind dieses Jahr 7 Filme nominiert und ich habe davon 1, 2 Filme gesehen. Das ist...
Warte, ich habe davon 1, 2, 3 gesehen.
Genau. Also wir beide haben wahrscheinlich Mad Max Fury Road gesehen und The Martian, die wir ja auch beide angesprochen haben, beziehungsweise hier besprochen haben bei den Kulturpessimisten. Den dürften auch die meisten bekannt sein. Also das sind so eine Filme, die wahrscheinlich sehr viele gesehen haben. Dann, ja. Du hast mir jetzt was voraus, nämlich du hast The Revenant gesehen.
Genau, den habe ich noch gesehen.
Neu ins Kino gekommen ist. Das ist dieser Film, für den auch jetzt wieder Leonardo DiCaprio nominiert ist und vielleicht dieses Jahr einen Oscar bekommt. Und dann haben wir noch vier Filme, die wir beide nicht gesehen haben, aber ich habe mir ein bisschen recherchiert und auch die Trailer angeschaut. Was sehr interessant ist, politisch gesehen, ist zum einen The Big Short, wo es um die Finanzkrise von 2008 geht. Also da geht es irgendwie um eine wahre Geschichte darüber, wie ein paar Investoren diese Finanzhausmarktsblase früher erkannt haben und damit irgendwie Geld verdient haben. Und es geht halt um diese ganze Finanzkrise, wie das alles darauf hingesteuert ist, dass das irgendwann mal geplatzt ist. Und ein sehr interessanter Film, der sich halt mit dieser ganzen Finanzwelt beschäftigt.
Dann, ja, ist das.
Genau. Dann haben wir...
Beim Trailer fand ich den irgendwie nicht so interessant, aber wenn er nominiert ist, dann kann man sich den vielleicht doch nochmal angucken.
Ja. Der andere Film, der ein sehr politisches Thema hat, ist Spotlight. Da geht es auch um eine wahre Geschichte, nämlich die Recherchen oder ja die Rechercheabteilung, die Spotlight heißt, des Boston Globes, die sich mit Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche in Boston beschäftigt haben. Und ja, diese ganze Geschichte aufdecken, und das ist halt so ein Journalismusdrama, wenn man es so nennen kann. Also es geht halt um diese Investigativreporter, die das da halt recherchieren. Und mit Mark Ruffalo kennt man ja als Hulk. Michael Keaton, der ja letztes Jahr schon mit Birdman einen Oscar für besten Film bekommen hat. Rachel McAdams, Stanley Tucci. Also sehr gut besetzt. Dann Brooklyn, wo ich mich, ja, das ist so ein sehr klassischer Liebesfilm, spielt so in den 1930er Jahren. Es geht um eine Irin, die halt ganz klassisch in die USA emigriert, und dann sieht man halt am Anfang, wie sie halt auf Ellis Island ankommt und dann sich in einen Italiener verliebt und dann hin und her gerissen ist zwischen ihrer irischen Heimat und ihrer neuen Heimat in den USA, und es ist halt so eine Liebesgeschichte, die halt in diesem ganzen Immigrantenumfeld spielt. Nick Hornby, der so sehr viele Liebesfilme gemacht hat, britische Liebesfilme gemacht hat, hat hier Regie geführt, ist nach einer Adaption eines irischen Buches. Wenn man auf sowas steht, also wenn man so historische Liebesfilme mag und das Umfeld mag, kann man sich den gerne mal anschauen. Und ein Film, den ich sehr interessant finde, weil der so völlig unter meinem Radar war, aber ein sehr interessantes Thema hat, ist Room, wo es um eine Frau geht, die mit ihrem Sohn von einem Mann festgehalten wird. Also es geht halt um so eine, wie war noch mal diese eine, die auch so lange festgehalten wurde, kennt man doch. Erik, hilf mir mal.
Weiß ich jetzt nicht, also mit Namen bin ich nicht so gut.
Ja, ist auch wurscht. Auf jeden Fall wird die halt gefangen gehalten und schmuggelt dann ihren Sohn raus, und der befreit die dann. Und es geht halt weniger um diese gefangene Frau mit ihrem Sohn, auch teilweise schon, aber es geht dann darum, wie sie in der Welt wieder zurechtkommt, weil der Sohn wurde auch irgendwie darin geboren, also sie wurde halt sehr lange darin festgehalten, und sie hat ihrem Sohn halt anfangs so erzählt, ja, dieser Raum ist die ganze Welt, und sie hat halt versucht, möglichst ein normales Leben in diesem Raum mit ihrem Sohn zu führen. Und ist weniger so ein Thriller, also kann man sich ja vorstellen, dass es irgendwie so ein Psychothriller ist. Frau wird gefangen gehalten mit ihrem Sohn, Entführer, es ist mehr so eine Art Drama, die sich um die Frau und ihren Sohn dreht und wie sie halt zurechtkommt. Und ist gar nicht so düster, wie man von der Thematik erwarten könnte. Also sehr ungewöhnlich eigentlich für das, was sie da thematisieren. Und das macht den Film sehr interessant. Jetzt können wir mal zu unseren Tipps kommen. Also
du hast noch einen Film vergessen, was noch so ein, ich glaube, auf einer wahren Begebenheit fußender Film ist, Bridge of Spies.
Aber der ist nicht für das Best Picture nominiert. Nein.
Doch, der steht bei mir in der ersten Reihe mit drin. Big Short, Bridge of Spies.
Hier drin, warte mal, ich schicke dir mal den Link, haben vielleicht unterschiedliche Links.
Ich bin jetzt auf dem Link, was im Trello ist.
Da steht bei mir nicht Bridge of Spies drin.
Nee.
Hä?
Ich bin auf oscargo.com.
Ich schaue mal gerade in der IMDb nach unter Nominierungen. Best Motion Picture of the Year, tatsächlich. Hä? Muss man einen Adblocker abschalten? Ha, tatsächlich. Der Adblocker hat mir Bridge of Spies weggeblockt. Sehr komisch. Jetzt sehe ich den auch. Okay, Bridge of Spies. Habe ich jetzt auch natürlich nicht recherchiert. geht um einen Unterhändler, der einen Gefangenenaustausch zwischen der Sowjetunion und der USA in Berlin organisieren soll. Und die Bridge of Spies ist halt diese eine Brücke, die es auch wirklich gibt und wo auch wirklich so Spione gegenseitig ausgetauscht wurden, wo dann halt, das kennt man aus anderen Filmen auch, wo dann die gegeneinander zulaufen und dann halt so wirklich Gefangenenaustausch stattfindet und es ist halt auch so ein Drama.
Ja, ist halt so eine Cold War Story.
Genau. Das sind die, jetzt sind es 8 auch bei mir, 8 nominierten Filme. Und meine Frage jetzt an dich. Was glaubst du, wer gewinnt den Oscar für Best Picture?
Es ist schwierig, weil ich halt bloß einen Auszug kenne. Ja, du hast ja auch bloß einen Auszug wirklich gesehen. Also für mich ist es, ich rechne schon dem Revenant hohe Chancen aus.
Würde ich auch sagen. Ich sag mal Brooklyn, ich fange mal von der anderen Seite an. Brooklyn wird's garantiert nicht. Und Bridge of Spies auch nicht. The Big Short, ja, und Room und Spotlight, alles sehr interessant, aber ich glaube, so die Top 3 sind Mad Max, The Martian und The Revenant. Und ich sag mal so, The Revenant hat auch von der filmischen Leistung nach Mad Max, also da steckt die meiste Arbeit auch hinter den Kulissen drin. Und hat auch irgendwie so der einzigartigste Film.
Und ja, der auch ist schon alleine von den Bildern, riesige Natur, riesige Waldflächen und ja, und er läuft halt die ganze Zeit da durch, immer auf diesen riesigen Fluss da auch gefilmt und das ist schon wunderbar gemacht.
Ja, also ich würde auch sagen, The Revenant wird gewinnen. Dann Actor in a Leading Role, da haben wir Matt Damon in The Martian, Eddie Redmayne in The Danish Girl, Michael Fassbender in Steve Jobs oder als Steve Jobs, hier Leo als der Revenant und Bryan Cranston als Trumbo. Und von diesen 5 Nominierten ist Bryan Cranston eine Überraschung, weil ich von Trumbo vor dieser Nominierung noch nie was von dem Film noch nie was gehört habe und ich eigentlich sehr interessant finde. In Trumbo geht es um einen Schriftsteller, einen Hollywood Filmautor, Drehbuchschreiber, den es auch wirklich gegeben hat und es geht um die Geschichte, dass zum Anfang des Kalten Krieges, also etwa in den 50er Jahren unter dem McCarthyism, unter der McCarthy-Ära, schwarze Listen angefertigt wurden von Drehbuchautoren und Schriftstellern und Fernsehautoren, die vermutet wurden, Kommunisten zu sein, beziehungsweise eine Vergangenheit in der kommunistischen Partei hatten. Und Trumbo fiel auch darunter, weil er 1943 mal kurzzeitig Mitglied in der kommunistischen Partei war, in der kommunistischen Partei der USA. Wo auch sehr viele Leute in den 20er Jahren Mitglied wurden wegen der Depression. Also es gab ja ab 1928 eine große Depression in den USA und da hatte die kommunistische Partei sehr großen Zulauf. Und das wurde in den 50er Jahren gegen viele Leute verwendet, um die auf die Blacklist zu setzen, die lange dementiert wurden, aber nie, also es war halt ein offenes Geheimnis, dass es so schwarze Listen gab. Und um diese Geschichte dreht sich halt dieser Film. Aber ich glaube, das ist mehr so eine Selbstbeweihräucherung von Hollywood, dass sie Bryan Cranston dafür nominiert haben, weil Trumbo so eine Hollywood-Größe war. Und ich glaube nicht, dass der es wird. Ja. Ich hoffe nicht, dass es Eddie Redmayne in The Danish Girl wird, einfach weil dieser Film, weil sehr viele Transgender-Leute sich sehr negativ über The Danish Girl geäußert haben. Und Also ich hoffe nicht, dass er es wird. Ich hoffe einfach, dass es Leonardo DiCaprio wird, weil ich den Film zwar nicht gesehen habe, aber sehr viele Leute sich positiv darüber geäußert haben. Erik, du kannst mal kurz sagen, deine Meinung, ob Leo den Oscar für The Revenant bekommen sollte.
Ja, sollte er schon bekommen. Also da hat er wieder eine super Leistung abgeliefert und ja, man hat ihm das echt angesehen, was ihm da in dem Film auch passiert ist. Also ich will jetzt nichts spoilern, also das soll man schon selber erfahren, aber ja, ist echt gut umgesetzt.
Ja. Also ich würde sagen, einfach sagen wir so, für sein Lebenswerk sollte mal Leo einen Oscar bekommen, damit man das endlich mal vom Tisch hat. Es ist auch mein Tipp. Matt Damon, so gerne ich The Martian mit so vielen Oscars wie möglich sehen würde, sag ich mal nicht, dass er da irgendwie ein guter Kandidat ist. Also ich würde ja, schon sagen,
Matt Damon hat noch lange Zeit genug.
Ja, ja. Dann Actress in the Leading Role. Da haben wir Brie Larson für die Mutter in Room, wo ich gerade von erzählt habe. Saoirse Ronan in Brooklyn. Charlotte Rampling in 45 Years, da geht es um so ein Ehedrama, also um ein Ehepaar, das 45 Jahre verheiratet ist. Jennifer Lawrence in Joy, über den ich sehr schlechte Kritiken gehört habe über den Film. Und Cate Blanchett in Carol. Carol, da hat man vielleicht von gehört, ist dieser Film, wo es um dieses lesbische Ehepaar in den 60er Jahren geht. Und ja, Cate Blanchett ist halt ein Teil dieses lesbischen Ehepaars. Oder nicht Ehepaars, aber lesbisches Pärchen. Und kann ich jetzt sehr wenig zu sagen. Ich sag mal, Jennifer Lawrence, die hat jetzt erstmal, die hat so überpräsent mittlerweile, finde ich, dass und die hat ja auch schon einige Oscars bekommen. Ja, und auch für den Film sage ich mal nicht. Die haben sie irgendwie so als einfach aus Gewohnheit dazu gepackt. Ich würde schon sagen, dass Brie Larson da gute Chancen hat. The Room sieht wie ein Film aus, der sehr eindrucksvoll ist und gerade ihre Rolle, da kann sie sehr viel zeigen. Und ich denke mich einfach hier auf Brie Larson für Room fest. Erik, hast du da irgendwie noch eine andere Meinung?
Nö, da kann ich halt jetzt nichts dazu sagen, weil ich hier wirklich gar nichts davon gesehen habe, von den Filmen, die hier aufgelistet sind. Da will ich mich jetzt nicht hier irgendwie zu einer Meinung versteigen.
Ja, jetzt kommen wir, jetzt wird's auch weiterhin sehr, sehr dünn. Actor in a Supporting Role, gehe ich jetzt mal nur durch, kann ich gar nicht so sagen. Also hier auch Tom Hardy für The Revenant, Christian Bale in The Big Short, Mark Ruffalo in Spotlight, Sylvester Stallone in Creed. Also ich sag mal einfach so, weil The Revenant so ein anstrengender Film für alle Schauspieler war, würde ich auch Tom Hardy sagen. Ja, weil ich glaube auch das Eindrucksvollste war. Jetzt Actress in a Supporting Role. Da ist jetzt Jennifer Jason Leigh für The Hateful Eight nominiert. Und da würde ich sagen, dass sie ihn gewinnt. Ich habe The Hateful Eight gestern gesehen und ihre Rolle war, glaube ich, die beste. Oder die,
die forderndste. Ja, okay, gestern. Bei mir steht er noch auf der Roadmap.
Ja, würde ich einfach Jennifer Jason Leigh wünschen, weil ja, also ihre Rolle eine der eindrucksvollsten und forderndsten und ja, einfach auch besten in The Hateful Eight war. Das hat sie schon sehr gut gemacht. Jetzt kommen wir zu Animated Feature Film. Da haben wir schon wieder mehr Ahnung von, beziehungsweise es gibt natürlich hier Inside Out ist nominiert, Shaun the Sheep, The Movie, Boy and the World kenne ich nicht. When Marnie Was There kenne ich auch nicht. Und Anomalisa habe ich noch nicht gesehen, aber das ist der Film von Charlie Kaufman. Und da habe ich neulich Cynic Dog New York gesehen. Und Charlie Kaufman ist dafür bekannt, dass er sehr schwer, also sehr komplizierte, sehr schwere Filme macht, aber auch sehr gute. Und ich würde sagen, es entscheidet sich zwischen Inside Out und Anomalisa. Und da ich Anomalisa noch nicht gesehen habe, Anomalisa, glaube ich, heißt es. Und da ich Anomalisa noch nicht gesehen habe, würde ich sagen, es wird Inside Out oder ich glaube Anomalisa, weil der auch von der Technik her noch etwas anders gemacht wird und vom Standard abweicht.
Okay. Aber ich sehe auch schon viele Chancen für Inside Out.
Also ja, Aber ich würde sagen, es entscheidet sich zwischen den beiden.
Ja. War auch schon wieder ein Meisterstück, was der Pixar abgeliefert hat.
Ja. Jetzt kommen wir zur Cinematografie, also Filmaufnahmen. Wie übersetzt man das ins Deutsche? Kameraführung.
Aber dann schon fast die B-Oscars, oder?
Es sind auch Oscars in. Gerade Cinematografie ist schon ein wichtiger Oscar. Oder was meinst du mit B-Oscars?
Ja, halt die Kategorien, dass noch Filme Oscars kriegen, die nicht in den oberen Kategorien mit drin sind.
Aber da ist auch The Revenant und Mad Max dabei.
Okay.
Oder was? Ich verstehe jetzt nicht, warum du B-Oscar sagst.
Naja, halt die nicht so sehr in dem öffentlichen Fokus liegen.
Ja, okay, also es geht halt nicht um Personen, da kann man ja nicht so gut in der Klatschspalte drüber reden. Aber ich finde, das sind schon wichtige Oscars, gerade Kameraführung. Und da würde ich, glaube ich, sagen, dass da The Revenant das ziemlich sicher hat, weil ich habe ein bisschen über die Dreharbeiten gelesen und die haben ja wirklich ohne künstliches Licht gedreht. Die konnten nur 90 Minuten am Tag drehen, um halt immer das gleiche Licht zu haben. Und Emanuel Lubezki ist auch ein sehr guter Kameramann. Und da würde ich sagen, also da hat The Revenant schon sehr gute Chancen. Und ich glaube, zweiten Platz, das weiß man nie, aber ich vermute mal, steht Mad Max Fury Road. Einfach von dem Feuerwerk, was da abgebrannt wurde, kameratechnisch.
The Hateful Eight fandest du jetzt von den Bildern nicht so.
Ja, da ist halt dieses Gimmick, dass es in 70 mm gedreht wurde und dann auch in bestimmten Vorführungen so gezeigt wurde, aber ist halt nicht so herausragend, wie Mad Max oder The Revenant es war.
Ja.
Sicario und Carol kann ich nicht so sagen. Leider. Okay, jetzt kommen wir aber wirklich zu den B-Oscars. Also ich glaube, Costume Design können wir bespringen. Directing, okay, das ist jetzt auch schon wieder ein wichtigerer Oscar. Und da ja, würde ich.
Bei Costume Design kann man vielleicht sagen, dass es da eigentlich Mad Max sein müsste.
Ja. Obwohl ich halt immer schlecht einschätzen kann, also da stimmen halt auch Costume Designer halt über Costume Design ab. Und die wissen vielleicht nochmal mehr einzuschätzen, ob jetzt irgendwie Cinderella oder The Danish Girl aufwendig waren. Also es kann ja auf unterschiedliche Weise aufwendig zu sein, Kostüme dafür herzustellen oder Leute einzukleiden.
Das stimmt natürlich.
Obwohl Mad Max Fury Road natürlich ein sehr beeindrucksvolles Kostümdesign hat. Directing, würde ich sagen Mad Max. Einfach Comeback des Jahres von George Miller, dass er schafft, nach vielen Jahren dieses Franchise nochmal mit neuem Leben zu beleben und einfach so eine vierte Installation eines Franchises zu machen, was alles andere weghaut, da würde ich schon George Miller sagen.
Ja.
Vor allem, weil Alejandro Iñárritu ja letztes Jahr schon mit Birdman richtig abgeräumt hat. Und so eine Politik spielt ja bei den Oscars auch immer eine kleine Rolle.
Ja, und The Revenant kriegt schon genug andere Oscars.
Ja, okay, jetzt, was haben wir hier noch? Make-up, Music. Music Original Score ist da. Da ist natürlich hier Ennio Morricone für The Hateful Eight nominiert. Mhm. Da bräuchten wir jetzt den Ralf, der kann bestimmt was zu den ganzen Soundmusik sagen. Er sagt ja hier, John Williams für Star Wars hat ja eine Arbeitsverweigerung abgelegt. Ja.
Würde ich aber auch so sehen, dass das war jetzt nicht irgendwie Oscar-reif.
Ja.
Also die alten Themen, die in dem Film drin sind, sind schon gut, aber es sind halt alte Themen.
Ja, genau. Was wir noch haben, wo ich mir ziemlich sicher bin, wer es gewinnt, ist Production Design. Und da ist Mad Max sicher. Oder? Würdest du sagen,
dass Production Design, was heißt das?
Ja, einfach Set Design, also Requisite und solche Sachen.
Ja. Ja, auf alle Fälle.
Und dann noch eine Kategorie, wo ich nur einen Film kenne, aber da ziemlich sicher bin, dass er gewinnt, ist Animated Short Film, also animierter Kurzfilm. Da gibt es The World of Tomorrow von Don Hertzfeldt, was ein, glaube ich, 10-minütiger Film ist, den man sich auf Vimeo anschauen kann. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Es ist ein Science-Fiction-Film, der mit einem sehr simplen Artstil, also wirklich nur strichanimierte Strichmännchen, eine wunderbare, ja, Science-Fiction-Geschichte erzählt. In ganz, ganz kurzer Zeit eine sehr, sehr gute Geschichte erzählt. Und da wünsche ich mir, und ich bin mir ziemlich sicher, dass der den Oscar für animierten Kurzfilm bekommt.
Ja, wenn du das so sagst.
Ja, würde ich schon sagen. Und jetzt auch, um das Thema abzuschließen, ganz kurz noch, gehen wir in Original Screenplay, also Drehbuch ohne Vorlage. Und da würde ich sagen, dass Inside Out sicher ist. Also das Drehbuch, die Idee, die Geschichte, die erzählt wird, sticht schon vor den anderen Nominierten heraus.
Ja, ja, durchaus.
Man kann sich das alles nochmal selber anschauen, haben wir auch alles verlinkt, ist eine sehr schöne Übersichtsseite. Ich würde euch empfehlen, den Adblocker auszumachen, damit ihr auch alle Filme seht. aber sonst haben wir damit die Oscars jetzt abgehandelt. Ich werde sie dieses Jahr wahrscheinlich nicht live schauen können, weil ich arbeiten muss am Tag danach.
Moment, kurz. Ex Machina, hast du den zufälligerweise gesehen?
Ja, aber fand ich nicht so gut.
Okay. Weil den finden ja auch viele so ziemlich gut, den Film.
Ja, ich fand den eher so mittelmäßig.
Okay.
Aber ist, glaube ich, auch so mehr so eine subjektive Sache. Also vom Original Screenplay würde ich schon sagen, dass da Inside Out ganz weit vorne mitspielt. Das war unser kleines Oscar Bootcamp. Und wir gehen jetzt weiter zu den Picks. Und da geht es auch wieder mit Filmen und mit mir weiter. Einige haben es ja vielleicht schon mitbekommen auf Letterboxd oder auf Twitter. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, jeden Tag einen Film zu schauen. Und da man ja heute alles mit Challenges und solchen Sachen macht, habe ich das einfach die 366 Challenge genannt. Oder auf Deutsch die 366-Tage-Aufgabe. Und ja, ich hänge zurzeit etwas hinterher. Heute ist der 29. Januar und ich habe 24 Filme gesehen. Und ja, bis jetzt ist das sehr interessant. Also wenn man wirklich jeden Tag einen Film schaut, dann kann man auch gut seine Watchlist abarbeiten und ja, mal Filme schauen, wo man sich immer gesagt hat, ah nee, heute schaue ich den mal nicht. Sondern gesagt, ich schaue wirklich jeden Tag einen Film, dann fällt es auch einem leichter, einfach mal Filme zu schauen, die man schon lange vor sich her schiebt. Letzte, den ich gesehen habe, ja, ist natürlich Groundhog Day. Aber ich habe auch schon hier von 1931 M, eine Stadt sucht ihren Mörder von Fritz Lang gesehen. Also ja, es ist ein sehr schönes Erlebnis auch und ich werde auch zu jedem Film eine Review schreiben. Also das ist auch Teil, warum ich mir das vorgenommen habe, einfach um meine Schreibfähigkeiten im Englischen und meine Schreibfähigkeiten als Filmkritiker zu verbessern.
Ja, sehr schönes Projekt. Also könnte ich jetzt nicht direkt selber machen, da ist es jetzt gerade arg eng bei mir. Also ja, aber es kommen bestimmt Zeiten, wo es mal wieder mehr Zeit ist und dass man dann vielleicht auch mal sowas probieren kann.
Ja, man muss ein bisschen verrückt zu sein, aber dann klappt das schon. Und du siehst ja auch, also ich habe jetzt 5 Filme, hänge ich hinterher und da muss man halt einfach irgendwie sich mal ein Wochenende Zeit nehmen, um so 3-4 Filme zu schauen. Und manchmal schummel ich auch so ein bisschen, also hier World of Tomorrow geht nur 10 Minuten. Also Kurzfilme ziehen natürlich auch da und so kann man sich schon ein bisschen vorantasten.
Ich bin ja schon froh, dass ich letztes Jahr meinen Plan eingehalten habe, dass ich hier jede Woche einen Film sehen will.
Ja, das ist natürlich auch ein Anfang, den man machen kann. Wollte ich hier so mal ein bisschen Werbung für machen. Vielleicht finden sich da Mitstreiter oder schon verfolgen meine Liste. Ich vertwitter auch jede Review und genau, kann man auch drunter kommentieren, wenn man dazu seine eigene Meinung hat. Was gibt's noch? Genau, das nächste Thema ist, bist du, Erik?
Das nächste Thema, ja, da gibt's, das nächste Thema ist jetzt eine Serie. Und zwar eine deutsche Serie. Eine gute deutsche Serie. Oh Wunder, oh Wunder. Und zwar auf dem ZDF läuft jetzt aktuell noch. Wir haben ja jetzt den 29.01. Also morgen läuft da die letzte Episode von Morgen höre ich auf, eine Serie mit Bastian Pastewka. Und es geht darum, ja, so, dass er ja so ein bisschen Probleme hat geldmäßig, ein bisschen sehr große Probleme, und er ist halt so ein, ja, er hat eine Druckerei und fängt dann irgendwann an, Geld zu drucken. Und dann geht's halt so ein bisschen um die Geschichte. Ja. Wie findest du die Serie so im Allgemeinen?
Ich finde sie auch gut. Sie wurde ja beworben als das deutsche Breaking Bad. Aber ich glaube, das war einfach nur so ein Fehltritt des Marketings, weil die Serie ist bei Weitem kein deutsches Breaking Bad, aber als, wenn man mal diesen Vergleich beiseite lässt, doch schon sehr gut fürs deutsche Fernsehen. Bastian Pastewka kann irgendwie nur eine Rolle spielen, aber spielt hier eine sehr interessante Variation. Er ist nicht so klamaukig, wie man ihn sonst kennt. Und wenn man sich ja überlegt, dass Bryan Cranston ja auch eine sehr klamaukige Rolle vor Breaking Bad hatte, als Vater bei Malcolm in the Middle, dann passt doch diese Wahl des Castings sehr gut. Und die Geschichte, die dort erzählt wird, ist, ja, hat natürlich Ähnlichkeiten. Also es geht um einen einfachen Mann, der anfängt, kriminelle Sachen zu tun, aber sie ist dann doch schon anders aufgebaut. Krankt natürlich an ihrer Deutschheit, also es gibt viele Klischees, die halt, ohne die eine deutsche Serie halt leider nicht auskommt, aber ist doch, ja, sehr schauenswert im Vergleich, was das deutsche Fernsehen sonst noch zu bieten hat, obwohl es ein sehr gutes Jahr für Serien war. Also letztes Jahr gab es erstaunlich viele gute deutsche Serien.
Was ich bemerkenswert bei der Serie schon mal so finde, ist, dass irgendwie jede Figur irgendwie ihre eigene Leiche im Keller hat, und man entdeckt das auch so nach und nach. Das ist zum Teil etwas sehr überspitzt und sehr übertrieben bei manchen Figuren, aber trotzdem ein interessanter Kniff, dass man bei vielen Figuren was entdecken kann, was man so auf dem ersten Blick nicht vermuten würde.
Ja, ja. Also es gibt so Sachen, wo ich sage, das hätte nicht sein müssen. Also die ganze Geschichte, also wir wollen ja nicht so weit eingehen, aber diese ganze Geschichte mit diesem Elvis-Typen hätte man sich vielleicht irgendwie sparen können oder anders aufziehen können.
Bringt auch irgendwie, hat also zumindest für die Episoden bis jetzt hat es nichts vorangebracht irgendwie von der Geschichte.
Die Geschichte mit dem Rentner und dem Sohn, also ich möchte nicht, wir werden in der nächsten Folge nochmal quasi spoilerig drüber reden, wenn die Serie abgeschlossen ist, und nochmal ganz drüber reden, aber ohne zu viel zu verraten, die Geschichte mit dem Sohn und dem Rentner, die ist irgendwie, ja, auch ein bisschen abgekoppelt von der Resthandlung, aber die finde ich noch ganz unterhaltsam. Die Geschichte mit dem Tochter und dem Typen, also es gibt so viele kleine Nebengeschichten, die im besten Fall unterhaltsam sind, im schlechtesten Fall einfach nervig. Und ich verstehe nicht, ob die Angst hatten, dass die Haupthandlung sich nicht genug trägt oder dass das nicht genug fesselt und dass sie so viele kleine Nebenschauplätze aufgemacht haben, weil es wirkt so ein bisschen, als hätten sie nicht so richtig Vertrauen in ihr eigenes Drehbuch gehabt. Und die Hauptgeschichte ist ja interessant und sehr spannend.
Ja. Obwohl mich die Nebenabbiegungen auch überhaupt nicht stören.
Also, ja,
wenn ich das jetzt mit der ersten Staffel Breaking Bad vergleiche, die ja auch zum Teil sehr langatmig sogar noch war, also dann, das hat zumindest schon immer Zug. Also da ist jetzt nichts irgendwie, wo ich sage, das ist aber langatmig. Das hätten sie jetzt irgendwie straffen können.
Ja, was ich noch eine sehr komische Stilwahl finde, ist diese Vorblicke. Also da gibt es immer so kurze Abschnitte, wo so einzelne Szenen gezeigt werden, die offensichtlich in der Zukunft spielen. Und es werden immer die gleichen Szenen wiederholt. Und ich verstehe nicht ganz, was das soll.
Naja, also sie haben ja dann schon angefangen, Szenen rauszunehmen. In den Episoden, wo dann gewisse Sachen aus den Szenen aufgeklärt werden, die kommen ja dann später nicht mehr.
Ja, aber ich verstehe halt nicht. Es ist so, das ist halt so typisch. Wir haben kein Vertrauen in unser Drehbuch Deutsch. Also das ist so, ein Problem, also dass man sagt, wir müssen hier, also ich kann mir schon richtig vorstellen, wie dann irgendwie das Produzentenmeeting war mit dem Sender und dann heißt es, wir müssen hier Spannung erzeugen, Leute schalten sofort ab, wenn irgendwie Langeweile aufkommt und deswegen müssen wir da diese Vorschnitte reinmachen und auch, dass die Serie immer mit so einem ganz, ganz spannenden Cliffhanger enden muss, damit man garantiert nächste Woche wieder einschaltet. Also da ist so viel überspitzte Spannungsmache drin, was einfach offensichtlich nur dazu da ist, um den Zuschauer dran zu halten und was eine Denke von irgendwie 1990 ist, als die Serien, ja, als TV-Serien noch nicht so diese Qualität hatten, den sie heute haben. Und das stört mich halt sehr stark an der Serie. Aber ja, trotzdem finde ich sie gut. Es sind halt nur so kleine Probleme, die ich generell habe.
Ja, das mit den Cliffhanger und Enden finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also das ist klar, dass man jetzt zu Zeiten von Netflix-Serien da verstärkt weggeht, aber es gibt doch noch eine Großzahl an Serien, die das trotzdem immer noch so machen, weil sie einfach wöchentlich noch ausgestrahlt werden und nicht halt das Privileg haben, wie die Netflix-Serien alle auf einmal hochzugehen und dann gebinge-watched werden zu können.
Ja, aber das kann man ja auch bei, also ich verstehe halt nicht, warum die immer noch auf diese, also ich weiß halt nicht, wie die Einschaltquoten sind, aber es ist auch dieses, dass man keinen Mut hat. Also es ist auch nur irgendwie 6 Folgen und ob es eine zweite Staffel geht, ist auch noch nicht beschlossen. Also dass man auch nicht, also man hat, ich habe das Gefühl, niemand hat Vertrauen in solche Serien. Das ist immer nur wir machen nur eine Miniserie und wir müssen immer Spannung erzeugen. Wir können nicht mal 6 Folgen laufen lassen und die Leute müssen halt schauen, wie es sich entwickelt, sondern immer jede Folge muss ich neu beweisen. Und das stört mich halt nicht an dieser Serie speziell, sondern generell an diese Art, wie man an Serien rangeht oder an das deutsche Fernsehen rangeht, dass man einfach keinen Mut mehr hat, mal eine komplette Staffel in Auftrag zu geben und schauen, wie es sich entwickelt, sondern sofort irgendwie abgesetzt wird, wenn es mal eine Folge schlecht läuft, also überspitzt gesagt.
Das ist generell ein Problem bei den Öffentlich-Rechtlichen mit so Shows und Sendungen, das stimmt.
Ja.
Da gab es ja auch jetzt im letzten Jahr, war das, glaube ich, mit diesem Format von Neff Lloyd, was, glaube ich, 2 Folgen oder sowas war, und dann haben sie es wieder abgesetzt. Also die hatten sie
ja nicht abgesetzt.
Vorherein 2 Folgen gegeben.
Und genau.
Man muss solchen Sachen halt auch manchmal langsam mal Zeit geben, sich zu entwickeln erstmal.
Ja. Also ich möchte das amerikanische oder das britische Fernsehen auch jetzt nicht da irgendwie drüber stellen. Also die sind teilweise genauso schlimm, aber ich würde mir generell wünschen, wenn man solchen Machern, die eine gute Idee haben, die also offensichtlich, also ich sag ja, Morgen höre ich auf, ist eine gute Serie. Aber sie wird halt irgendwie klein gehalten. Ich weiß nicht genau, wie das richtig beschreiben soll. Es wird einfach so viel draufgepackt auf eine ursprünglich gute Idee, um, wenn man denkt, man muss den Zuschauer dranhalten oder man denkt, das muss halt so sein, dass das eine gute Idee verwässert wird.
Ja, das ist jetzt aber halt ein bisschen sehr kritisch. Also wir wollten es ja eigentlich so als Empfehlung laufen lassen und jetzt haben wir
ja, du hast recht.
Fast nur kritische Töne, aber trotzdem. Bitte schaut es euch einfach an. Also
ja, Kritik am Umfeld. Die Serie ist sehr sehenswert. Die sollte man sich anschauen, weil das, also wenn man Bastian Pastewka mag, dann sowieso, aber auch wenn man ihn nicht so mochte, dann hat die Serie aber doch auch in sich einen Reiz. Also
ja, genau. Also mir geht's da zum Beispiel so. Also zum Beispiel seine Pastewka-Rolle bei Pastewka, der gefällt er mir überhaupt nicht so. Und das in gewisse Charakterzüge, die er in der Serie hat, ist hier bei Morgen höre ich auf halt gar nicht drin. Bei Pastewka ist er irgendwie viel arroganter und ja, also das ist er hier nicht.
Ja. Ich finde es auch schön, dass er immer diesen komischen 3-Tage-Bart hat. Also er sieht halt wirklich abgefuckt aus. Und er kann halt diesen unglücklichen Tropf sehr gut spielen. Also er hat ja sehr viele Probleme in der Serie und das kann er halt sehr gut rüberbringen.
Ja, das kann er.
Er hat donaldistische Züge.
Ihr könnt euch das natürlich jetzt im ZDI noch angucken, die ganzen Folgen, die schon waren. Und das kommt dann auch immer samstags schon relativ zeitig in der Mediathek mit rein. Und wie spät kommt das eigentlich im Fernsehen?
Ich glaube 22.45 Uhr, sowas.
Ja, stimmt, 22.45 Uhr. Ich guck's halt immer schon in der Mediathek an, sobald's kommt.
Deswegen weiß ich auch nicht, wann es kommt, weil ich es immer in der Mediathek schaue. Das ist auch eine, das ist echt eine sehr gute Idee. Da kann man das ZDF mal loben, dass sie die Idee hatten, okay, wir können aus irgendwelchen Gründen das nicht in die Primetime packen, aber wir können es zu Primetime in die Mediathek tun. Das machen sie ja mit dem Neo-Magazin Royal genauso. Und das, finde ich, ist ein sehr guter Einfall gewesen. Wer den auch immer beim ZDF hatte, der bekommt von mir ein Fleißsternchen.
Ja. Und ja, das ist auch so eine Sache, ja, das kann man sich halt also angucken. Und wir hatten ja gerade die Diskussion, dass man sich manchmal mehr Mut wünschen würde, aber es gibt ja auch Fälle beim ZDF gerade, wo man durchaus auch Mut beweist und sagt, ja, du bist fester Teil des Programms, und da haben wir jetzt das ein Beispiel davon als nächstes auf dem Programm stehen.
Genau. Wir hatten es ja gerade eben angesprochen, Neo Magazin Royal wird ja von Jan Böhmermann gemacht, und wer Jan Böhmermann so wie ich auf allen Kanälen verfolgt, der weiß, dass er auch einen Radiosendung/Laber-Podcast bei Radio 1 hat, zusammen mit Oliver Marc Schulz. Heißt Sanft und Sorgfältig. Und aus diesem Podcast heraus gibt es jetzt eine Talksendung bei ZDF Neo, die rein zufällig natürlich sehr starke Anlehnung an Roche und Böhmermann hat. Ist wie Roche und Böhmermann, ein Tisch in einem schwarzen Raum, eine Lampe drüber, und dann sitzen 6 Leute drumherum, 2 Moderatoren, 4 Gäste, altbackene Mikros, Whisky, man darf rauchen, und das war's, und dann reden die.
Ja. Und es gibt sehr schöne Einspieler von Sibylle Berg.
Ja, das ist mal was, wo ich, also ich bin, also der, wie heißt er? Cohen. William Cohen hat ja auch bei Roche und Böhmermann angefangen. Also diese Zusammenarbeit zwischen Böhmermann und Cohen stand ja durch Roche und Böhmermann.
Ja.
Und ich bin mittlerweile dem William Cohen etwas überdrüssig, weil man ihn halt schon so oft gesehen hat. Also jetzt ständig bei Neo Magazin Royal. Also man kennt ihn einfach. Und da fand ich sehr erfrischend, dass mal mit Sibylle Berg eine neue Art des Sidekicks oder des Einspielers dazugekommen ist. Weil, wie schon bei Roche und Böhmermann, hat jeder Gast einen eigenen Einspieler. Und das ist diesmal kein Einspielerfilm, sondern einfach ein Off-Text, der quasi gesprochen und geschrieben von Sibylle Berg, der Autorin. Und die schreibt immer sehr pointierte, auch oft kritische, sehr, ja, so versteckt kritische Texte zu jedem Gast. Und trägt er dann in dieser, ja, Sibylle Berg-Stimme vor. Und das ist immer sehr interessant, was zu hören, was Sibylle Berg über diesen Gast schreibt. Weil das in 40 Sekunden eine ganze Lebensgeschichte erzählt. Und das ist wirklich eine, also da erkennt man, dass Sibylle Berg eine geniale Autorin ist, die einen sehr guten Menschenbeobachtungssinn hat und sehr gut Menschen erkennen kann. Also diese Sibylle Berg-Texte sind jedes Mal ein Highlight.
Ich finde aber auch die Neuerung gut, dass sie das nicht mehr so machen mit, ja, wir spielen lustige Bildchen dazu ein, sondern hier Kamera aufs Gesicht von der besprochenen Person und mit, ja, wie reagieren die jetzt da drauf, weil die hören das ja da auch zum ersten Mal, und das finde ich schon interessant.
Ja, also das ist eine sehr schöne Neuerung, und der Rest ist halt, wenn man Roche und Böhmermann gesehen hat, gleich. Sie haben jede Folge irgendwie ein anderes Gimmick. Letzte Folge war es so, dass jeder Gast konnte sich 3 Minuten in die Auszeit setzen, wenn er sagt, ich habe keinen Bock mehr. Dann gab es so eine Eieruhr, die konnte auf 3 Minuten stellen, und dann gab es 4 Promis hinter einer Schattenwand, die dann quasi den Gast für 3 Minuten ersetzt haben. Da war Oli P. dabei und Janine Michaelsen. Und auch die Moderatoren konnten einen Gast für 3 Minuten rausschicken. Und so haben sie halt für jede Folge ein anderes Gimmick. Eine Folge war, dass es so UNO-Karten gab, und dann konnte man, hat nicht so richtig funktioniert, aber ich fand die Idee lustig, wenn man sagt, okay, das, was ich gerade eben gesagt habe, das soll lieber rausgeschnitten werden, kann man die UNO-Karte spielen. Und dann wurden die 2 Minuten davor einfach rausgeschnitten.
Ja. Oder man könnte es auch wieder, ein anderer Gast könnte dann sagen, naja, ich will doch lieber, dass das drinne bleibt, das ist interessant genug, und dann könnte der die Plus-1-Karte spielen, die das wieder ausgeglichen hat.
Ja, aber man hatte halt nur jeweils eine Plus-1 und eine Plus-Minus-Karte. Also ja. Eine Minus-1-Karte, und wenn die halt wegfahren, waren sie halt weg.
Genau, und die haben die alle am Anfang weggeschmissen.
Ja, weil sie halt irgendwie einen Gag gemacht haben, okay, schauen wir erstmal die erste Minute raus, und dann haben wir gleich alle ihre Karten gespielt, und dann waren, es hat nicht so wirklich funktioniert, aber ich fand es eine gute Idee.
Ja. Was sich für mich schon ein bisschen so als Muster jetzt durchzieht bei Schulz und Böhmermann, also Roche und Böhmermann hatte ich jetzt nicht so viel gesehen, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber bei Schulz und Böhmermann fällt mir auf, dass der Böhmi irgendwie jedes Mal sich einen rauspickt, wo er dann sich drauf einschießt. Also in der einen Folge mit der Grünen, wo er sich dann so gegen die Kirsche in Rage geredet hat. Und jetzt wieder mit dem langen Tünn, wo er auch so einiges angemahnt hat. Also das scheint irgendwie in jeder Folge sowas mit drin zu sein.
Ja, aber ich finde es auch ganz gut. Also gerade diese Kirchengeschichte fand ich immer sehr interessant. Dass er da auch sehr emotional dabei war, das hätte ich gar nicht von ihm gedacht, aber war sehr interessant.
Ja.
Ja, also zwei gute Sachen auf dem ZDF. Einmal morgen höre ich auf, schauen, Schulz und Böhmermann, schauen mit Vorbehalt, wenn man die beiden Moderatoren nicht mag, wo es ja einige gibt, die gar nicht abkönnen, dann sollte man das nicht schauen, dann doch lieber nur morgen höre ich auf. Aber wenn man die beiden mag, dann hat man es wahrscheinlich schon eh gesehen, und alle anderen spielen Probe. Kommen wir ja, zum nächsten Thema.
Ja, also,
Erik.
Da hatte ich mir gerade so eine schöne Überleitung zurechtgelegt.
Dann mach die doch mal.
Ja, Schulz und Böhmermann, die machen ja auch Podcasts, so sanft und sorgfältig. Und das ist ja schon fast ein Qualitätspodcast. Aber jetzt haben wir quasi den ersten richtigen Qualitätspodcast in Deutschland. Talk Dirty to Me.
Genau,
Talk Dirty to Me. Mit Sebi und René.
Genau. Was ist denn das?
Das ist eine tägliche Morningshow mit dem Sebi und dem René, die kennen vielleicht auch einige von unseren Hörern schon von unserem Schlag den Rab Live Special, und die haben sich da halt, ich glaube auch, das ist mit einer der Ansatzpunkte, dass sie sich zusammengefunden haben und halt gemerkt haben, oh, das ist ganz cool mit uns, und ja, lass uns halt mal zusammen einen Podcast machen, und jetzt machen sie jeden Morgen, setzen sie sich um 5 oder sowas, also höllisch früh zusammen, nehmen das auf und schmeißen es dann direkt ins Internet, 30 Minuten lang, quasi ein halber Richter, und ja, gute Unterhaltung.
Ja, also jeden Morgen um 6 Uhr geht die Folge online, die wurde davor aufgezeichnet, also nicht voraufgezeichnet, sondern treffen sich irgendwie um 5.30 Uhr, zeichnen die Folge auf, laden die dann hoch um 6 und ist sehr schön. Animiert auch zum frühen Aufstehen, hat mir sehr geholfen, dass man sagt, okay, als Student, wenn man irgendwie erst um 12 Uni hat, nicht so lange im Bett liegen bleiben, sondern um 6 die Folge hören, damit man um 6.30 Uhr das erste Kommentar da lassen kann und erste schreiben darf. Und ist halt was anderes. Also es gibt ja schon einige tägliche Morning-Sendungen in Podcasts. Also ich sag mal, 2016 ist das Jahr des Morning-Podcasts. Es gibt ja den Explikator, den ja wahrscheinlich die meisten von euch kennen, der auch immer ja schon nachts veröffentlicht und angezählt, der schon was Ähnliches macht. Und ich finde, Talk 30 to Me ist so das Morning Radio, wenn man morgens nicht gleich so mit Kultur und intellektuellem Podcast zugeknallt werden möchte, sondern so ein bisschen Quatsch am Morgen haben möchte, dann oder einfach alles hören. Wenn man morgens mehr Zeit hat, einfach erst Talk 30 to Me, dann angezählt, dann Explikator oder in der Reihenfolge. Dann hat man so gut 2 Stunden voll und hat schön gefrühstückt und irgendwie einen Kaffee getrunken. Und dann kann der Tag beginnen. Also finde ich sehr schön, auch generell diesen Trend. Talk 30 to Me insbesondere, weil ich die beiden sehr mag. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und weil ich das Konzept sehr schön finde und ihren Durchhaltevermögen gut finde und diesen Trend des Morning Podcasts insgesamt.
Ja, sehr schön. Und mir gefällt auch, dass sie hier am Ende immer noch ein Creative Commons lizenziertes Lied einspielen. Das macht ja der Explikator auch, aber das ist ein schönes Ding.
Das war Talk 30 to Me mit Sebi und René. Und wir kommen jetzt zu einem Pick wo ich nicht sicher bin, ob wie lange der noch funktioniert, aber solange er noch funktioniert, möchte ich ihn vorstellen. Das ist eine zurzeit nur für Mac verfügbare App, die sich Smartflix nennt. Und Smartflix verspricht, dass man mit ihr den ganzen Netflix-Katalog weltweit abrufen kann, dadurch, dass sie Proxys benutzen. Also was sie machen ist, sie nehmen einen die Arbeit an, für jedes Land irgendwie den richtigen VPN, den richtigen Proxy zu finden, sondern verpacken das alles in eine schöne App, die zurzeit in der Beta-Phase noch kostenlos ist und danach einmal 8 € kosten soll. Und dann kann man wirklich den kompletten Netflix-Katalog abrufen. Und ja, da entdeckt man wesentlich mehr Filme als davor.
Ja, das ist dann halt wirklich die Frage, wie lange das dann noch funktioniert, weil Netflix, da werden ja jetzt die Töne rauer.
Genau, also Netflix hat angekündigt, dass sie machen das ab sofort, aber bis jetzt funktioniert halt Smartflix einfach noch. VPN und Proxys sperren werden, um diesen Länderhopping zu unterbinden. Das kann man natürlich machen. Also man weiß ja, welche Ausgangsknoten, welche IP-Adressen zu VPN-Anbietern gehören, die dann einfach sperren werden. Ich weiß nicht, ob es bei Proxy schwerer ist und deswegen Smartflix noch funktioniert. Aber ich sag mal, solange es noch funktioniert, wollte ich das euch Hörer nicht vorenthalten, weil ich das eine sehr, sehr praktische App finde. Und man meldet sich einfach mit seinem Netflix-Konto dort an und dann hat man einfach Filme.
Ja. Na, wenn Sie denken, dass das so richtig ist, die Strategie jetzt, die VPNs zu sperren, dann treiben Sie halt auch wieder im Zweifel Leute zur Bucht. Also, naja, müssen Sie selber wissen, was Sie da machen.
Ich glaube, das macht Netflix auch nicht freiwillig. Da gab es schon mal Geschichten, dass australische Unternehmen, also Filmstudios, gesagt haben, ihr müsst das machen, sonst nehmen wir euch die Filme weg. Also das macht, damit reagiert Netflix einfach auf den Druck, den sie von den Filmstudios bekommen. Also die eigentlichen Motivatoren oder die Leute, die das wirklich vorantreiben, diese Geoblocking, das sind ja die Filmstudios. Oder die Vertreiber von Filmen. Und Netflix macht das ja nicht freiwillig. Die hätten das ja, die machen das ja alles, diese ganze Länderaufteilung überhaupt nur so, damit sie überhaupt diese Lizenzen bekommen.
Ja, und es ist klar, dass das hauptsächlich von den Filmstudios kommt, aber man kann da halt sich auch auf unterschiedliche Weisen entgegenstellen. Man kann halt auch mal auf den Tisch hauen, wie Steve Jobs damals mit der Musikindustrie gemacht hat.
Ja, aber Netflix macht doch einfach jetzt einen anderen Weg, machen einfach eigenen Content.
Das stimmt.
Ich glaube, die sagen, bevor wir jetzt da hier viel Geld für einen Rechtsstreit ausgeben, gehen wir lieber viel Geld für eigenen Content aus, den wir einfach nach unseren eigenen Bestimmungen einfach weltweit zur Verfügung stellen. Das ist auch immer so. Der Netflix eigenen Content ist ja immer in allen Ländern verfügbar.
Ja. Trotzdem, das hat für mich nichts mit Zukunft zu tun, dieses Geoblocking.
Ja, aber ich finde, du tust da Netflix Unrecht.
Ja. Das war jetzt dann generell auf die Filmindustrie bezogen. Die Diskussion hatten wir jetzt auch schon oft genug und da bewegt sich halt auch nichts. Und
doch.
Das ist einfach so frustrierend.
Doch. Also da Netflix bewegt sich doch gerade.
Ja, Netflix bewegt sich, aber die Filmindustrie an sich bewegt sich halt nicht.
Ja, das sind die Todeszuckungen. Die bäumen sich jetzt so ein bisschen auf und dann sterben die endgültig ab und dann ist Netflix alleine da. Und dann können die machen, was sie wollen. Also ich würde das jetzt nicht so kritisch sehen. Netflix macht viel eigenen Content und da wächst ja auch der eigene Content immer weiter an und alles, was sie selber machen, ist weltweit verfügbar und irgendwann entweder knicken die Studios ein oder sie sterben. Also so sehe ich das.
Hollywood wird nicht sterben, das glaube ich nicht.
Ja, dann, also nicht Hollywood an sich, aber die Filmstudios, die sich halt dran festhalten.
Mal sehen.
Ja, also so sehe ich das. Also, und daran, dass jetzt Smartflix immer noch funktioniert, irgendwie 2-3 Wochen nach der Ankündigung, heißt ja, dass die wahrscheinlich jetzt mal große Töne gespuckt haben, aber so in der Umsetzung Dienst nach Vorschrift machen. Ja. Also ich hoffe, dass das bei Netflix so irgendwie, das ist auf unserer To-Do-List ganz weit unten. Aber wir haben eine Pressemeldung rausgehauen, das könnt ihr jetzt hier mal verteilen. Also ich glaube, so läuft das.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Also so hoffe ich, also ich bin jetzt einfach mal in Favor, also positiv gegenüber Netflix eingestellt, weil ich glaube, dass die ja schon die richtige Idee generell haben, wie es mit der Filmindustrie weitergeht.
Ja.
Oder mit der TV-Industrie generell. Das war kurz Matrix, also solange es so funktioniert und es tut es noch einwandfrei, kann man sich das gerne holen. Bis jetzt muss man auch kein Geld ausgeben, also man hat da keine Risiken oder keine Investitionen. Und wir kommen zum letzten Pick. Wo wir doch, also ich war jetzt Netflix sehr positiv gegenüber eingestellt, aber wem ich in letzter Zeit gar nicht positiv gegenüber eingestellt habe oder genauer genommen in der letzten Kulturspezialfolge zu Doctor Who gar nicht positiv gegenüber eingestellt war Stephen Moffat. Und das hat er gehört, er hat anscheinend die Kulturpessimisten, hat gedacht, okay, wenn der Christopher nicht mehr mag, dann höre ich jetzt auf. Und deswegen hat er angekündigt, dass er Ende 2017 als Showrunner von Doctor Who aufhören wird. Und es wird auch 2016 keine Doctor Who Staffel geben. Und sein Nachfolger wird Chris Chibnall sein. Der ist schon sehr lange bei Doctor Who dabei, also schon so unter Russell T. Davis. Und war auch Showrunner von Torchwood, dieser Spin-off-Serie mit Captain Jack Harkness und Konsorten. Und hatte auch Broadchurch, also die Serie mit David Tennant, inszeniert und entwickelt. Also er ist durchaus bekannt und von dem, was er bisher gemacht hat, stehe ich auch erstmal positiv gegenüber. Natürlich muss er sich jetzt erstmal beweisen. Aber das wird jetzt interessant, was nach Moffat passiert, weil er Doctor Who schon sehr geprägt hat, genauso wie Russell T. Davis. Und wenn es wieder so einen harten Schnitt mit Doctor Who geben wird, wie es nach vom Wechsel zwischen Russell T. Davis und Moffat gab, dann wird es 2018 sehr spannend mit Doctor Who werden.
Ja, das deutet ja auch wieder so ein bisschen darauf hin, dass wenn der jetzt erstmal in der Pause ist, dass sich da vielleicht einiges dann ändert.
Ja, das kann auch so sein.
Also das war ja schon nach dem Wechsel von Russell T. Davis zu Moffat, war ja auch ein Jahr, wo es quasi bloß Specials gab, ein paar mehr und sonst nichts.
Ja. Und Moffat hat auch gesagt, die Staffel 2017 wird auch etwas Besonderes, was auch immer das sein mag.
Achso, 2017 macht er noch eine Staffel oder was?
Ja, genau. Moffat. 2017 macht er die letzte Staffel und dann gibt er die Showrunnerschaft ab.
Okay, das finde ich dann finde ich jetzt ein bisschen komisch, dass er jetzt erst eine Pause macht und dann noch eine Staffel.
Ja, weiß ich auch nicht, was die Entscheidung dahinter war, ob diese Pause irgendwas damit zu tun hat, dass er aufhört. Es gibt ja dieses Jahr das Spin-off Class. Mhm. Also in Doctor Who-artiges gibt es halt schon was, aber halt keine eigenständige Doctor Who-Staffel.
Okay, und hat der Neue schon mal was gemacht? Irgendwie eine Einzelepisode oder so?
Ja, hat er gemacht. Die einzige, eine, die ich empfehlen kann, ist Power of the Free. Das ist die Folge, wo diese ganzen schwarzen Würfel auf der Erde auftauchen. Und der Doktor bei Rory und Amy einzieht, um diese schwarzen Würfel zu beobachten. Und ja, dann passiert was ich nicht spoilern möchte. Und das fand ich eine sehr gute Episode. Also wenn das der Standard ist, den wir von Chris Chibnall erwarten können, dann bin ich sehr gespannt. Und ich bin auch gespannt, ob Peter Capaldi dann über Moffat hinaus bleibt, weil der Wechsel von David Tennant zu Matt Smith hat sich auch zu dem Zeitpunkt vollzogen. Und Peter Capaldi war ja der Wunschkandidat als Doktor von Stephen Moffat. Und ich bin mal gespannt, ob der dann auch bleibt. Oder ob wir dann 2018 auch einen neuen Doktor bekommen.
Bisher würde es ja ins bisherige Muster passen. Also außer Eccleston hatten wir ja in New Who bisher jeden Doktor 3 Staffeln und dann war ein neuer da.
Ja, ich würde das jetzt nicht an den Staffeln festmachen.
Ja, aber wäre ja dann in dem Fall auch gerade wieder so, wenn wenn es jetzt noch die eine Staffel gibt und dann neuer Showrunner und neuer Doktor, wäre es dann halt wieder gerade 3 Staffeln.
Ja. Gut, damit haben wir auch die Picks durch und wir kommen zu der Hausmeisterei. Da haben wir zuerst mal eine Umfrage, die wir euch anlegen möchten oder bei euch anfangen möchten, dass ihr die ausfüllt. Wir wollen einfach wissen, was ihr von uns haltet, was euch gefallen hat, wie ihr von uns erfahren habt, wie ihr uns hört und ja, einfach eine Hörerumfrage machen. Die ist in den Shownotes verlinkt, wird auch auf Twitter geteilt und ja, in allen gut sortierten Umfragehändlern wird sie erhältlich sein. Und genau, da wollen wir einfach mal wissen, was ihr von uns denkt. Dauert etwa 5 bis 10 Minuten auszufüllen, also so viel Zeit muss man dafür auch nicht aufwenden. Genau. Und jemand hat sein Handy an.
Nö. Ich habe Airplane Mode.
Wo ist mein Handy überhaupt? Egal. Ja, also die Umfrage ist dann schon uns verlinkt. Das wollen wir jetzt auch nicht groß ausarbeiten. Machen wir dann, wenn wir sie auswerten.
Wir wollen einfach mal wissen, wer ihr denn so seid und was ihr denn so denkt über unseren Podcast.
Ja, und jetzt, Erik, was haben wir denn noch für Aufrufe an die Hörerschaft?
Ja, was wir ja schon in der Pressekonferenz letztens angesprochen haben, ist, dass der Stefan ja jetzt so ein bisschen in die Winterpause gegangen ist, könnte man sagen. Und ja, wir einfach festgestellt haben, dass es zu dritt doch mehr Spaß macht irgendwie als zu zweit. Und deswegen möchten wir gerne noch das Team erweitern um eine Mitpodcasterin oder um einen Mitpodcaster. Da könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ich werde dann die Tage auch nochmal einen Aufruf ins Sendegate stellen, wo ihr euch dann einfach drunter kommentieren könnt oder ja, ihr wisst ja auch, wo unsere gängigen Twitter-Kanäle sind, wo man uns erreichen kann. Das finden wir sehr schön, wenn wir da noch jemanden finden könnten, der da mit uns auf ja, der aktuellen monatlichen Basis im Hauptpodcast ja, das Team etwas erweitern könnte.
Ja, weil 3 Podcaster ist doch schon eine gute Menge für so einen Laber-Podcast.
Ja. Ja. Und wie gesagt, gerne eine Mitpodcasterin, weil ja, wir sind halt genau. Schon eine ziemliche Jungs-Quatschrunde bisher gewesen.
Genau. Ja, also wenn wie sagt man das so schön, Frauen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Ja.
Obwohl die Eignung hier sehr rudimentär ist. Wenn ihr sprechen könnt, dann seid ihr schon geeignet.
Ja, und unser Themenportfolio kennt ihr ja, Serien, Filme, Podcasts, Apps und sowas halt.
Ja. Dann haben wir noch einen Termin, wo wir beide sehr drauf gespannt sind. Erik, was ist das denn für ein Termin?
Da muss ich jetzt erstmal das Trello wieder aufmachen. Hast du das zufällig
auch? Ah, Profis.
Dann sagen.
Okay, also dann sag ich es. Es gibt ein Podstock dieses Jahr. Es stand noch nicht so genau fest vor ein paar Wochen. Es wurde terminlich und örtlich noch so ein bisschen gezweifelt an der Durchführung dieses Podstock-Camps 2016. Aber wir haben die Bestätigung aus Regierungskreisen bekommen, dass es vom 4. bis 7. August 2016 ein Podstock-Camp geben wird. Der Ort ist noch nicht genau bestimmt. Das Almke Campingzentrum für fortgeschrittenes Podcasting ist anscheinend kein fester Ort, was ich sehr schade finde, weil Almke sehr schön war, aber wenn es einen besseren Ort gibt, dann möchte ich mich dagegen nicht sperren. Und genau, wir wollten euch das schon mal frühzeitig sagen, damit ihr da schon mal planen könnt. Der Termin steht jetzt schon fest, es geht nur noch um den Ort und das sollte ja das kleinere Problem sein. Und dass ihr da schon mal euch freinehmen könnt und das einplanen könnt, wenn ihr dahin wollt, was ich euch ans Herz legen will.
Ja, es ist eine sehr schöne Veranstaltung und ja, kann man nur empfehlen, dahin zu gehen und sich das mal anzugucken.
Genau, ist Magic and Sparkles a lot. Ja, das war's vom Kulturpessimisten Folge 30. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Uns hat es sehr gefallen.
Ja, können wir noch kurz Werbung machen für morgen?
Oh ja, obwohl das nichts bringt, weil ich die Folge garantiert nicht bis morgen veröffentlicht habe. Aber wenn ihr das, wenn ihr das hört, dann ist die Folge schon veröffentlicht, die, für die wir morgen Werbung machen.
Ja, genau. Wenn ihr das zeitsouverän hört, dann gibt's dann schon die erste Folge vom Fernsehabend, die dann für die Live-Hörer morgen stattfinden wird, ab 22 Uhr auf den üblichen Stream-Kanälen. Und ja, da reden wir mit Gästen über das IBIS-Finale.
Ja, nicht nur über das IBIS-Finale, sondern auch vor allem während des IBIS-Finale.
Ja, genau, zu dem IBIS-Finale. Wir machen quasi einen Live-Kommentar. Ihr kennt das ja schon von uns.
Genau, ihr kennt das. Also, Samstag, 30. Januar, 22 Uhr, IBIS läuft auf RTL, wenn ihr das noch nicht wusstet. Und wir laufen auf dieser Streaming-Adresse. Ihr könnt uns gar nicht verfehlen. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ja. Und bis dahin, wenn ihr könnt natürlich uns auch kommentieren auf unserem Blog. Ihr könnt uns iTunes-Rezensionen schreiben. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, wie auch immer, könnt ihr das auf Flatter tun. Amazon Affiliate, PayPal Me Link. Und ich kann mit Freude verkünden, wir haben unseren zweiten Patrone bekommen.
Oh.
Heute hat die zweite Patrone sich angemeldet und wir haben jetzt $1,67 pro Monat Unterstützung. Dafür danken wir herzlich, lieber Rico. Wenn du uns hörst, ich vermute mal eher, dass du den Countdown-Podcast unterstützen möchtest, aber wenn du uns auch hörst, wir danken dir recht herzlich dafür. Und
ja, sehr schön.
Ja, ihr könnt uns auch auf Twitter anschreiben und ja, die Umfrage ausfüllen.
Hast du noch Flatters, denen du danken kannst?
Leider,
die
leider.
Kann man ja jetzt auch sehen.
Nein, die kann man nicht sehen.
Nein?
Die haben da irgendwas geändert. Ich sehe hier für was, welche URL, wie lange das her ist und über was. Also ich sehe hier keine Namen leider mehr, sonst würde ich das vorlesen. Okay, also Flatter hat noch ein bisschen Arbeit vor sich.
Da muss noch einiges gebaut werden, also.
Sonst würde ich das natürlich vorlesen. Aber wenn wir nichts von euch hören, dann hört ihr uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin verschlüsselt immer eure Backups und habt Spaß am Gerät.
Und immer schön skeptisch bleiben.
Tüdelü.
Bis bald, Rian.
Auf Wiederhören. Ciao mit Au. Tschüss mit Is. Tschüssikowski. Hast du noch, auch noch einen?
Ist nur gut.
Okay.
Groundhog time. 1,000 people freezing their butts off waiting to worship a rat.
Weatherman Phil Connors is spending the day in Punxsutawney, Pennsylvania.
Phil? Ned! Ned Ryerson, I did the whistling belly button trick at the high school talent show.
Bing!
Bing!
But Phil's about to find out he's not just stuck in Punxsutawney.
Will you be checking out today, Mr. Connors?
Chance of departure today, 100%.
He's stuck
in
Groundhog Day.
I'm reliving the same day over.
Phil?
Ned Ryerson?
Bing!
Do you ever have deja vu, Mrs. Lancaster?
I don't think so, but I could check with the kitchen.
Well, it's Groundhog Day. Again?
At first, he was a little anxious.
Phil? What?
Will you be checking out today, Mr. Connors?
I'd say the chance of departure is 80%.
But now,
we could do whatever we want.
He's discovering the possibilities.
Don't you worry about cholesterol?
Why?
And living life like there's Phil? No tomorrow.
Phil Connors!
Ned!
Because there isn't.
I am an immortal. I have been stabbed, shot, burned, frozen, electrocuted. I'm a god.
You're a god.
I'm a god. I'm not the god.
He's out of his gourd.
But to get what his heart wants most.
What are you looking for, Phil? A date for the weekend?
Means living this day over again, till he gets it right.
Believe it or not, I studied 19th century French poetry.
What a waste of time.
I studied 19th century French poetry.
La fille qui j'aimerais.
You speak French.
Oui.
Bill Murray. Andy McDowell.
To the Groundhog.
I always drink to world peace. What should we drink to?
I like to say a prayer and drink to world peace.
Don't drive angry. Don't drive angry.
He might be okay.
Yes! Groundhog
Day! Life has a funny way of repeating itself.
What did you do today?
Oh, same old, same old.